Let's go! Welcome to BSU, Broman State University. Dominik, wie geht's dir?
Mir geht es absolut bestens. Heute im Büro haben wir auch einen übermütigen Tim Hanswille-Bänke, weil er endlich mal ein Fantasy gewonnen hat.
Ja, natürlich. Endlich mal. Ich habe die meisten Punkte gescored. Gegen jeden gewonnen dieses Wochenende.
Ja,
100,
okay.
Wie habe ich gemacht? 150?
Ich glaube 150,
150, ja. Ist also, Gary Wilson und Breece Hall haben mich noch gerettet. Dankeschön. Dominik appelliert gerade. Nee, ehrlich, ich fühle mich gut. Tippspiel liege ich vorne jetzt mit 5 Punkten Abstand. Fantasy, aber diese Woche muss ich gegen Björn spielen. Bei Fantasy, das ist nicht so gut. Aber mal gucken. Und Gary Wilson und Breece Hall spielen gegen die Steelers. Also, es könnte wieder, die Freude könnte von kurzer Dauer sein. Aber mal gucken. Aber ey, Dominik, wie geht's dir? Bevor wir haben viel zu bereden. Verrücktes College-Football-Wochenende liegt hinter uns. Aber wie geht's dir?
Erstmal
ein bisschen quatschen gerade.
Absolut bestens. Also ich habe auch im Fantasy gewonnen, gutes Spiel gehabt.
Gesehen.
Kommentieren macht auch Spaß und einfach, ja, Football ist für mich das Wochenende. Also ich mache ja gar nichts. Ich bleibe bis 4 Uhr in der Wach nachts, schaue die Spiele alle an und dann schlafe ich bis so gegen 11 und so. Und am nächsten Tag geht's wieder los. Also ich finde es einfach richtig geil momentan. Berlin ist auch momentan ziemlich warm. Für
wärmer als man denkt, ja, ist wirklich so, das stimmt. Obwohl jetzt, ich finde, heute ist schon ziemlich kalt geworden, aber es war echt so, die letzten ein, zwei Wochen war es sehr warm. Da bin ich komplett bei dir. Es war ganz komisches Wetter, aber eigentlich war sonst letztes Jahr, ich bin ja eigentlich erst, ist ja mein 2. oder 3. Oktober in Berlin, weiß ich gerade gar nicht genau. Egal, aber auf jeden Fall habe ich schon mindestens einen Oktober hier erlebt und der war sehr, sehr kalt und jetzt ist gerade irgendwie echt ganz angenehm. Und es ist heute auch mega geiles Wetter, muss man dazu sagen. Also nehmen wir jetzt wieder Dienstag auf. Wir machen jetzt immer Dienstag BSU. Für alle Leute, die sich noch immer wundern, warum heute der Podcast rauskommt. Wir haben ja gesagt, wir moven das Ganze von Mittwoch auf Dienstag, damit wir für euch noch näher am Wochenende dran sind. Deswegen sind wir heute wieder für euch Dienstag am Start. Und diese Woche, wir waren gestern noch Nations League bei mir gucken. Da hat Dominik erstmal seinen eigenen Fernseher mit hochgebracht. Wir sind dann Nachbarn, weil ich keinen Fernseher habe. Da hat Dominik erstmal seinen Fernseher den Fahrstuhl nach oben gebracht. In meine Wohnung, war auch lustig. Genau. Das hat gestern auf jeden Fall Spaß gemacht, hat eine gute Runde. Freundin von mir ist auch jetzt in Berlin aktuell mit unserem Hund, macht auf jeden Fall auch Bock. Deswegen fahren wir von hier aus in Urlaub. Ich bin nächste Woche im Urlaub, aber trotzdem läuft BSU natürlich weiter. Ich nehme das Setup mit. Nehmen wir natürlich nächste Woche auch.
Macht einfach mitten aber in der College-Football-Saison Urlaub.
Alter. Was soll ich machen, ey?
Schön ist es, schön ist es.
Ferien, Schulferien.
Schön ist es.
Meine Freundin ist Lehrerin, was soll ich machen?
Okay, okay.
Das ist das Problem. Wir können ja nicht anders weg. Genau, aber deswegen. War auf jeden Fall ein wildes Wochenende. Wir haben eben schon gesagt. College Football, es war genau so, wie wir es versprochen haben.
Also,
würde ich sagen. Also das Wochenende hätte eigentlich nicht spannender sein können, meiner Meinung nach.
Die Spiele waren geil, aber wir fangen erstmal mit dieser geilen Ente an. Also da können wir nicht drum herum reden. Diese Ente hat, egal was auf dem Feld passiert ist, das Wochenende gewonnen. Das ist ein Top 2 Mascot in der gesamten Welt und es ist nicht auf der Nummer 2. Also diese Ente, was die alles gemacht hat. Erstmal fangen wir an. Die Entrance bei College Football Game Day.
Merkte gerade was? Es gab so viel guten Football und Dominik redet direkt erst über die Ente.
Ich kann nur über die Ente reden. Bruder, wenn du die Ente anschaust.
Oregon gegen Ohio State, wir hatten Oklahoma gegen Texas und Dominik das erste, was er überreden will, ist die Oregon Duck.
Wenn du diese Ente nicht anschauen kannst und keine Freude direkt, also du kannst alles passiert haben, Autounfall, ach Mann, ich habe eine 6 gerade geschrieben, was auch immer es ist. Du schaust diese Ente an und denkst dir, wow, jetzt bin ich glücklich, jetzt geht alles wieder, die Welt geht weiter. So geht es mir jedes Mal, wenn ich diese verdammte Ente irgendwo sehe. Aber ja, dann kommt sie erstmal mit,
crazy.
Was war es, ein Porsche, ist die reingefahren worden?
Porsche oder Lambo, ich weiß gar nicht, oder Lamborghini oder irgendwas, auf jeden Fall irgendein krasses Auto.
Gelbes Sportauto, ja, kommt rein, hat seine Chains an und so richtig auf Swaggy, 6 Uhr in der Früh, Pat McAfee macht das auch unglaublich, hat auch die Crowd Control wieder, dann...
Wir hatten College Game Day in Oregon,
ja, in Eugene, Oregon, genau. Und... dann fängt es auch schon so an und du kannst nur lachen, wenn du diese Ente siehst. Und dann fängt sie auch an, Stimmung zu bringen. Pat McAfee geht auf seinen Stuhl drauf. Everybody schaut. Und um 6.30 Uhr in der Früh sind 20.000 Studenten draußen und brüllen die ganze Zeit nur, saufen all das. Die Atmosphäre,
ja,
das war unglaublich. Dann später, es ist nicht mal was, ich glaube, das war 9 Uhr, auf der pazifischen Seite, also ja, 9 genau. Uhr in der Früh drüben in Eugene. Und du hast auf einmal alle mit Nick Saban, mit Desmond, mit Kirk Herbstreit, alle, die die Game Day Picks machen. Hey, wer gewinnt? Du musst das. Und du siehst nur im Hintergrund, wie diese Ente die verschiedenen ja, Schilder da hat. Und auf dem ersten Schild.
Das Schilder Game war strong. Das war strong.
Stand Sydney Sweeney, Call Me Back. Also, wer ist Sydney Sweeney? Ich kenne sie, Schauspielerin. Eine der, wie sagt man, einfach am meist besprochenen Schauspielerin.
Also beliebtesten, keine Ahnung. Ja, also es ist ja so, ich habe doch mal irgendwo so eine Umfrage gesehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie Top 1 von Männer-Crushes, also so von so genau. Famous Crush. Wie nennt man das auf Deutsch oder auf Englisch auch? Ich finde gerade das Wort nicht ein.
Verliebt, Celebrity-Liebe oder was?
Ja, genau, so von Celebrities der Crush. So, also von irgendwelchen Famous-Leuten, wo du sagst, okay, die finde ich am bestaussehendsten. Das ist ja, Sydney Sweeney ist ja bei vielen Männern ganz oben dabei.
Ja, und dann auf jeden Fall war witzig, man sieht es, hahaha. Schön, dass der das jetzt genau hinter Nick Saban und so rausstreckt. Und dann antwortet die auf ihren eigenen Instagram. Ja, aber das ist halt auch witzig, dass die einfach College Game Day
dass da, sie so da drin ist so, ne?
Und dann sieht sie einfach ihren Namen im Hintergrund, wie diese Ente dieses Schild da einfach
aber, hochhalten. Was hat sie geschrieben? Irgendwie, ich habe meine Nummer getauscht oder so. Ja, ja. Also, total geil. Aber dann kommt das andere Schild, fand ich sogar noch geiler, wie wer möchte seine Haare geschnitten haben? Und dann war hinter dem Schild schon jemand, der da saß, was ich erst gar nicht gesehen habe. Er wirft dieses Schild weg und rasiert auf einmal irgendeinen Student, der so lange braune Haare hatte, komplett die Haare ab und einfach so alles im Hintergrund von dieser Sendung von live auf ESPN. So. Das ist so absurd.
Das war zum gleichen Zeitpunkt
mehr Entertainment kannst du nicht machen.
Das ist pures Entertainment. Du hast Nick Saban, der jetzt halt gerade eine tiefe Analyse gibt von auch was immer für ein Spielzug das ist oder halt Team.
Stimmt.
Richtig mittendrin und du siehst einfach, wie Pat McAfee sagt, ey Coach, keiner hört dir zu, alle schauen die Ente an.
Pat McAfee unterbricht Nick Saban, weil die Oregon Duck irgendwem die Haare wegrasiert. Also das ist College Football, wenn ihr gerade neu einsteigt und diese Folge vielleicht die erste Promised State University Folge ist, die ich jemals gehört habe. Das ist College Football. Du hast die Seriosität, du hast die Expertise, aber gleichzeitig hast du das Entertainment auf 200.000%. Und das ist das, was wir, Dominik und ich auch beide, an College Football so geil finden. Weil du hast diese Kombination aus allem.
Und
du hast Sport, du hast Expertise, du hast absolutes Entertainment.
Und dann macht McAfee ja immer seine Kicking-Challenge. Ein Schüler hat auch übrigens getroffen.
Das ist voll untergegangen, by the way. Sonst ist genau das immer das, was so voll steil geht. Aber das ist jetzt diese Woche so voll unwichtig
komplett geworden. Runtergegangen und hat auch 100.000 oder so gewonnen. Also manches für Geld, das an seine Schule geht. Das andere wurde gespendet für die Hurricanes gerade. Aber ja, hat 100.000 gewonnen und es war halt normalerweise ist das Geilste.
Mhm.
Jeder hat nur über diese Ente geredet. Und dann schaust du das Spiel an, geiles Spiel, wir kommen gleich wirklich dazu. Das Erste, das du wirklich siehst, die Studenten rennen aufs Feld. Also, Oregon hat gewonnen, geil, Studenten, tausende von da. Dann siehst du das erstmal das Interview mit dem Head Coach und wirklich das erste Bild, das du auf dem Live-TV siehst, ist, wie sie diese Ente Crowdsurfing macht, wie so ein Rockstar.
Das habe ich sogar gar nicht gesehen.
Ja. Ehrlich. Die Ente war einfach Crowdsurfen.
Shit, und das habe ich gar nicht gesehen.
Ich konnte nur lachen, dass das wirklich das allererste
ist, das du
siehst, wenn du
jetzt... Alter, was? Jetzt haben wir gerade einen Screenshot. Ey, den musst du nachher in deine Story packen, damit Leute wissen,
den habe ich schon am Montag gepackt, aber...
Ehrlich, hast du schon.
Alter, schöne.
Das ist ja crazy.
Diese Ente, ich weiß nicht, wer da drin ist.
Sie verkörpert College Football. Diese Ente ist College Football. Das ist... Ey, ich glaube sogar, dass du so viel Werbung dafür machst. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Ente bist.
Ey, Puddles, 100% Respekt an diese schöne Ente aus Oregon. Aber dann gehen wir mal direkt ins Spiel. Nummer 2 Ohio State gegen Nummer 3 Oregon im Otzenstadion.
Das war eigentlich das Matchup des Wochenendes. Das ist das highest-ranked Matchup zwischen den beiden Top 5 Opponents. Das einzige Matchup dieses Wochenende zwischen Top 5 Opponents. Ist ja auch relativ selten. Dominik hat ja schon gerade gesagt, Nummer 2 Ohio State gegen Nummer 3 Oregon. Final Score haben wir gerade, glaube ich, noch nicht gesagt. Du hast ja schon gesagt, Oregon hat gewonnen, aber 32-31. Und ganz ehrlich, ihr fragt euch gerade, boah, das wäre übelst knapp. Ohio State hat am Ende auch noch den Ball gehabt. Meiner Meinung nach müssen wir direkt da reingehen. Was ist am Ende bitte mit Howard, dem Quarterback von Ohio State, passiert? Weil, so wie er das Spiel eigentlich, muss man sagen, für Ohio State verloren hat, kannst du es eigentlich nicht machen.
Das Ding, es fängt schon früher an. Also als der letzte Spielzug angefangen haben, war nur 6 Sekunden drauf. Er brauchte mindestens 10 Yards noch, um seinem Kicker wirklich eine realistische Chance zu geben für ein Field Goal. Ich
glaube, die waren genau vor 50 oder gegen
die 45. Waren 41 Yard
oder eigene 45 oder so.
Nee, 41 Yard Line von Oregon oder so.
Oder auf
Oregon. Ja, die waren schon nah dran, aber noch nicht nah genug, um ein comfortable Field Goal zu haben oder wirklich eine Chance. Du hast ein Timeout. Und Oregon hat es aber auch vorher schon schlau gespielt. Die haben mit 10 Sekunden ein Timeout genommen, wollten sehen, was Ohio State vorher gemacht hat und wer auf dem Spielfeld ist. Und dann Dan Lanning hat es gestern auch angesprochen. Es war einstudiert, dass sie, was auch immer das war, was Ohio State gezeigt hat, die schicken einen 12. Mann aufs Feld, der ihn dann doppelt bedeckt, dass dann nichts passiert. Weil wenn du das dann so spät mit der Rotation machst, der Spielzug fängt an. Du bist nicht in deinem Huddle. Das wird nicht abgepfiffen von den Schiedsrichtern, sondern der Spielzug fängt an und du nimmst dadurch Zeit von der Uhr. Dann hast du 4 Sekunden verloren. Du kriegst natürlich die 5 Yards geschenkt von Ohio State. Aber Oregon sagt, weißt du was, 5 Yards, hier, ihr kommt auf unsere 41-Yard-Line, habt 6 Sekunden, jetzt könnt ihr nicht mehr so viel machen. Das war einstudiert und das war brillant.
Das habe ich heute Morgen gesehen und das habe ich schon ganz vergessen. Ich habe es heute Morgen gesehen und als ich es geschaut habe, ich habe die Highlights diese 20-Minuten-Highlights, Condensed Game, geschaut. Und da ist es mir gar nicht aufgefallen. Da dachte ich mir auch so, boah, jetzt holst du dir doch eine extra Strafe, dumm von Oregon. Aber wenn man ehrlich ist, wie du gerade schon sagst, in dem Moment tauscht ja 5 Yards gegen 4 Sekunden von 10 Sekunden. Was in dem Moment
ein absurder Move ist.
Und ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber in dem Moment habe ich erst gedacht, hä, was macht jetzt gerade Oregon? Das macht also, das ist ja absolut schlechtes Coaching, weil du ja 12 Mann hast und du schenkst den 5 Yards und du kommst noch näher ans Field Goal ran, was ja Ohio State machen wollte. Aber wie du gerade schon sagst, es war echt ein krasser Move. Also es war echt smart.
Weil man sieht es, die hatten...
Hab ich noch nie gesehen so.
Die hatten schon 12 Mann, die hatten extra D-Linemen, aber dann war es halt sehr offensichtlich, dass Ohio State jetzt ins Passen geht. Und dann haben sie ihn ausgewechselt, er rennt auf die Seitenlinie, verwirrt dann quasi, okay, jetzt haben sie wieder 11, schleicht sich aber noch ein DB oben drauf und spielen dann 2-1 ganz oben auf dem Bildschirm. Und man hat es auch wirklich gesehen, Will Howard hat gezählt, jetzt geht eine Runde, jetzt haben wir 11-11, weil du willst es nicht zu offensichtlich machen. Ach, warum machst du nicht 13 oder 14? Ja, weil dann weiß Will Howard direkt, hey, ich nehme den Ball, hau ihn unten rauf, spike ihn einfach.
Und geht halt nicht auf diese 4 Sekunden und nimmt halt keinen irgendwie Dropback und versucht den Ball anzubringen.
Genau.
Das ist ja der Grund. Ja.
Es war brillant von Lanning und ich habe sehr viele Kommentare auch gesehen. Ach nein, das studiert man nicht an, bla bla bla, das macht man nicht. Leute, jeden Donnerstag für mich bei Utah State, unser Head Coach, Coach Matt Wells, der hat jede Situation mitgenommen. Zum Beispiel, okay, wir haben 3 Sekunden auf der Uhr, wir kriegen jetzt einen Squib-Kick. Was ist unsere Formation? Wir hatten zum Beispiel unseren Quarterback, wir hatten Jordan Love genommen als einer der Kick-Returner, dass wenn wir jetzt nur 3 Sekunden hatten, dass er den Ball auf die andere Seite werfen kann. Okay. Weil warum soll ein Running Back oder ein Receiver das machen, wenn du einen Quarterback da haben kannst?
Und du musst halt genau werfen, weil dann sparst du wieder Zeit. Je genauer der Pass ist, desto mehr Zeit hast du noch vor dir.
Und nicht mal das, du gibst dir eine bessere Erfolgschance,
dass der Pass überhaupt ankommt.
Du kannst ihn hin und her flippen, er geht dann wieder zurück, dass er der nächste Anspieler ist, dass er wieder rüberwerfen kann.
Du hast halt, also du sagst gerade ja, jedes Team hat einstudierte Trick-Plays und das war ja auch mehr oder weniger ein Trick-Play.
Genau.
Das kann man ja als Trick-Play zählen. Auch wenn du bist dir bewusst in der Situation, dass du eine Strafe bekommst. Aber das ist ja auch mit einstudiert. Das ist ja den Coaches klar in dem Moment. Das ist ja das, worauf du eingehst. Also, aber hattest du das schon mal gesehen? Weil ich habe das noch nie gesehen, dass du intentional 12 Men on the Field machst, damit du die Clock weiter runternimmst. Ich habe das noch nie gesehen.
In so einem großen Spiel noch nie gesehen. Aber das war dann einfach brillant, weil du erstmal bist du verwirrt. Du denkst dir, okay, was wird hier gemacht? Und dann schaust du die Regeln an und ich denkst du von der Coaching-Perspektive, du gibst denen 5 Yards, ist das gleiche, als ob die jetzt einen Run-Play hatten, einen effektiven. Du nimmst alles over the top weg, also keine Explosive-Plays, kein 25-Yard-Gain oder irgendwas. und sagst einfach, okay, wenn ihr es ausspielen wollt und sagen wir mal, ihr kriegt 15 Yards durch eine Completion. Okay, das könnt ihr zwar annehmen, aber dann ist die Zeit wahrscheinlich vorbei. Dann hast du nicht mehr genügend Zeit. Wenn du dann die Strafe annimmst für extra 5 Yards, dann hast du Untimed Down und nur einen Spielzug und du kannst nicht mal einen Field Goal kicken, du musst einen Touchdown machen. Mhm. Du gehst dann halt so tief rein. Das ist smart
einfach.
Denkst, okay, da hat Dan Lanning es richtig gewonnen. Am Ende 6 Sekunden und ein Timeout, Will Howard. Es gibt auch ein Foto, wo perfekt, das hat ein Oregon-Fotograf genommen, unter den Uprights und hat wirklich das Gesicht, wo Will Howard auf die Playclock schaut und auf die Uhr und sein Mund ist weit offen, weil er weiß, er hat es gerade verschissen. Mhm. Hat seinen ersten Read gehabt, nix und rennt dann.
Ja, du musst mal gerade dazu sagen, also du redest ja gerade von dem einen Play, von dem allerletzten Play des Spiels von Oregon gegen Ohio State, wo Howard, der Quarterback, den Ball nimmt und du musst noch mindestens 10 Yards bekommen mit diesem einen Spielzug und dann einen Timeout nehmen, die hatten noch einen Timeout offen, damit du ja die Zeit anhalten kannst, damit du noch das Game-Winning-Field-Goal schießen kannst.
Genau.
Und Howard steppt nach vorne, hat keine Anspielstation, geht durch seine Reads, läuft nach vorne, aber dadurch, dass er schon durch seine Reads durchgegangen ist, sind ja schon Sekunden abgelaufen und eigentlich, es war schon fast, als er losgelaufen ist, war schon fast bei null.
Ja, da waren 4 Sekunden oder so los, er brauchte noch ein paar Yards, aber er hat halt einen Schritt zu viel gemacht, weil hätte er den wenig gemacht, okay, boom,
wird ein längeres Field-Goal gewesen, aber er wollte unbedingt noch diese 10 Yards und hat halt dann ist zu spät runter, zu spät Timeout und als er Timeout schon nehmen wollte, war schon auf null.
Ja.
Und dann war das Spiel vorbei.
Es gibt ja Screenshots, auch auf dem TV war noch eine Sekunde übrig, bla bla bla. TV-Uhr und was die Spieluhr wirklich im Stadion angibt, sind anders. Wenn es im Stadion null ist, dann ist es auch null.
Genau, die Stadionuhr zählt, TV-Uhr ist ja immer so ein bisschen, selbst in der National Football League ist es ja auch so, dass die TV-Uhr läuft ja auch teilweise noch ein Stück weiter, obwohl schon Timeout genommen wurde und dann kommt immer von den ganzen Referees immer so, please adjust the game clock zu, und das ist ja Game Clock sogar im Stadion, das ist ja teilweise auch falsch dann, weil das Timeout vom Coach dann schon 3 Sekunden vorher kam und das dann derjenige, der dann die ganze Play Clock macht, das 3 Sekunden spät gesehen hat und dann wird es ja auch adjusted, also da muss man immer ein bisschen drauf achten, aber gebe ich dir vollkommen recht, das war ein krasses Play am Ende und
es war wild.
Aber würdest du sagen, also was würdest du sagen, war jetzt genau der Grund, warum Oregon es geschafft hat, gegen Ohio State zu gewinnen? Wir haben jetzt ja gerade über die letzten 2-3 Minuten geredet, aber was war generell im ganzen Spiel für dich ausschlaggebend, dass Oregon es geschafft hat, zu Hause zu gewinnen?
Ich sag einfach eins, Ohio State konnte den Run nicht so etablieren, wie sie wollten. Jordan James, der Running Back von Oregon, 115 Yards selber, Touchdown gemacht. Er hat mehr Rushing Yards als Travion Henderson und Quinshon Judkins zusammen gehabt. Boom, direkt auf dem Boden schon verloren. Oregon hat die Heimatmosphäre, also Autzen war sowas von unglaublich laut. Das haben auch die Ohio State Fans in ihren eigenen Forums geschrieben. Also halt diese, die Blogger-Forum und was auch immer man das nennt. Ey, Bruder, das war lauter als Columbus mit 100.000 plus. Mhm. Das muss man sich auch vorstellen. Ja, es waren, ich glaube, 70.000 haben die dann offiziell gesagt. Das waren die meisten, die es jemals in diesem Stadion waren. Und die haben gesagt, das war viel, viel lauter anstatt in Columbus. Aber ja, Jordan James war der Unterschied. Und Dylan Gabriel, wir haben es gesagt, er hat keine Fehler gemacht. 341 Yards Passing, 23 von 34 Pässen, 2 Passing-Touchdowns und 1 Rushing-Touchdown. Hey, er war der bessere Quarterback. Und am Ende ein kleiner Fehler, wie zum Beispiel nicht runter zu sliden eine Sekunde früher, weil man einfach, hey, down in distance wahrscheinlich nicht wusste mit dieser genauen Uhrzeit. Das war der Unterschied. Und da hat
Game of Inches
Oregon mit einem Punkt, also knapper geht es ja nicht, dann
ich
gewonnen.
Ich würde sagen, das ist das knappeste Ergebnis, was es im American Football ja generell gibt. Ein Punkt ist ja, also wie du schon gesagt, knapper geht es nicht. Also auf jeden Fall ein absurdes Spiel. Du hast es sogar live geguckt, ne? Du bist dafür wach
geblieben,
ne?
Bruder, also die Atmosphäre war geil. Auch in der TV-Kopie, wo ich es angeschaut habe, haben sie dann "You make me wanna". Also die haben Shout gespielt. Das war auch richtig, richtig gute Produktion und alles. Seit dem zweiten Quarter waren es 7 Lead Changes. Also muss man sich vorstellen, du schaust ein Fußballspiel an.
Ja, 1-0, genau, das ist ein guter Vergleich.
2-0, 2-1, 2-2. Auf einmal geht die andere 3-2 in Führung. 3-3, 4-3 für das andere Team wieder.
4-4, 5-4.
Und es geht dann hin und her und du denkst dir, ey, Leute, was schaue ich jetzt gerade an? Das ist entertaining. Also
ja, das ist American Football, das macht's aus. Aber weißt du, was auch noch ein knappes Spiel war? Lass uns reingehen. Woo. Ole Miss zu Besuch bei LSU, Baton Rouge. Crazy. In Overtime. LSU gewinnt 29-26 gegen Ole Miss. Ole Miss vorher Ranked Nummer 9, LSU vorher Ranked Nummer 13. Und Ole Miss jetzt mit einem 5-2-Record. 2 Spiele schon verloren in 7 Spielen. Playoffs vielleicht nicht mehr in Reach. LSU jetzt 5-1. Nussmeier mit einem Klatsch-Touchdown. Dominik, ja. Was war los?
Es war auch ein geiles Spiel. Es war auch schade, dass man das separat eigentlich anschauen musste, weil ich habe Oregon und Ohio State nur gefühlt. Und dieses Spiel war halt auch ein bisschen überschneidend mit diesem Spiel. Und ich dachte mir einfach, Alter, Ole Miss, LSU geht auch gerade richtig ab. Ich muss irgendwie auf dem Handy es verfolgen. Und die Defensive von LSU, Witt, der hatte 18 Tackles. Der war unglaublich. Der ist rübergeflogen über alles.
Witt Weeks mit der Nummer 40. 18 Total Tackles, 10 Solo Tackles, 1 Sack, 2 Tackles for Loss, 1 Pass Defense.
Der ist überall hingeflogen. Crazy. Also diese LSU-Defensive gegen Jackson Dart und die Receiver von Ole Miss und alles haben unglaublich gut ausgeschaut.
Ja, Mann.
6 Sacks gehabt, 9 TFLs, die haben Ole Miss einfach zerstört auf den Trenches.
11 Passes deflected.
Ja, die sind überall gewesen. 11. Die sind überall gewesen. Das
müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ein absurdes Set, aber Ole Miss auch mit 9. Aber trotzdem, das ist eine absurde Defense.
Das war ein richtig gutes Spiel und dann war es halt auch wirklich in Overtime. Das Schlechteste ist, wenn du jetzt auswärts als Erster ran musst in Overtime. Weil dann ist der ganze Druck bei dir. Und das Allerschlechteste ist, wenn du ein Field Goal kickst. Weil du weißt, die haben das Momentum, die haben die Crowd auf ihrer Seite und ein Touchdown beendet das Ding. Und das ist genau passiert. Dann schmeißt Nussmeier so ein Ding rein gegen Kyren Lacy, der einer der besten Receiver ist in College Football. Also er etabliert sich jede Woche besser und besser und besser. Und er hatte 111 Receiving Yards. Das war der einzige Touchdown. Das war der Game Winner. Und auf einmal Death Valley und Tiger Stadium geht wild. Die Atmosphäre war auch unglaublich geil. Also
LSU ist auch immer ein Stadion, wo ich schon mal. Du hast schon mal gespielt, oder?
Ja.
Ich wollte immer schon da zu einem Spiel hin. Ich war noch nie in LSU bei irgendeinem Spiel. Crazy. Nächstes Jahr Hype House. Ich möchte auf diesen Campus. Wir müssen
zu LSU. Baton Rouge ist eine Stunde weg.
Müssen wir.
New Orleans, da
ich habe so Bock darauf.
Aber das
Spiel war absurd. Gleiche Frage wie eben bei Ohio State gegen die Oregon Ducks. Was denkst du, war hier jetzt ausschlaggebend? Wir haben ja gerade schon darüber geredet. Overtime, knappes Spiel, auch wieder nur mit 3 Punkten unentschieden, mit 3 Punkten den Unterschied hier gemacht, LSU gegen Ole Miss. Aber was war für dich hier wieder der Key Factor, wo du sagst, okay, deswegen hat LSU gewonnen und Ole Miss verloren? Was würdest du sagen?
Am Ende will man halt mehr von Jackson Dart. Ein Touchdown geworfen nur, ein Pick. Es waren kleine Sachen, aber die Undisziplinheit von Ole Miss, 12 Penalties für 110 Yards.
Du bist in einem Auswärtsspiel,
ja. Du kannst sowas nicht tun. Das Turnover-Battle war auch ausgeglichen, also 2 Turnovers auf jeder Seite. Aber wenn du dir dann 110 Yards selber abziehst wegen Penalties, das ist einfach schwierig, das dann in so einem riesen Auswärtsspiel zu überwinden und dann zu gewinnen. Aber am Ende, Leute, das Spiel muss man sich auch separat mal nochmal anschauen, weil das war einfach ein unglaubliches Spiel. LSU, die einzige Niederlage, und die schaut jetzt scheiße aus, weil USC auch nicht mehr so gut ist, war USC in Woche 1. Aber seit Woche 1 hat LSU sich gefunden, gebattelt, jetzt auch wieder gewonnen. Und die schauen schon aus, als ob die jetzt in der SEC mit ganz weit oben spielen. Und die können es selber in ihrer eigenen Hand haben, ob sie dann im Championship-Spiel sind.
Apropos Championship-Spiel. Ich möchte gerne zum nächsten Spiel kommen. Hast du noch kurz was? Okay, dann mach kurz. Ich habe nämlich eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, weil da bin ich heiß. Aber sag noch, was du sagen willst.
LSU, es wird mich nicht überraschen. Die haben ihr Schicksal in ihrer eigenen Hand. Sagt man das so?
Ja, kannst du sagen.
Wenn die jetzt hat gegen, die spielen gegen Arkansas erstmal und dann spielen sie gegen Texas A&M. Texas A&M ist auch ein geiles Spiel. At Kyle Field. Das wird
eins der größten College-Football-Stadien im College-Football.
Und dann spielen sie 2 Wochen später drauf zu Hause gegen Alabama. Mich würde es nicht überraschen.
LSU gegen Alabama, auch ein nices Matchup.
Wenn LSU
nice, in Woche 9
diese 2 Spiele gewinnt. Das ist
auf dem Schirm, ey, dass das dann schon in 2 Wochen ist.
Ich könnte schon sehen, dass LSU ein Top-5-Team ist dann. Wenn die wirklich mit Brian Kelly jetzt diese nächsten paar Spiele gewinnen, Arkansas ist ein Trap-Game, dann bereitest du dich auf A&M vor, dann hast du eine Bye-Woche und dann Alabama.
Wenn die gegen Arkansas, Texas A&M und dann Alabama gewinnen, 100%.
Ja, und dann...
Dann stehen die 8-1 und du hast Alabama und Texas A&M geschlagen.
Genau, und dann spielst du noch gegen Florida, Vanderbilt und Oklahoma, auch keine einfachen Gegner.
Auch keine einfachen
Gegner,
gerade Vanderbilt,
die haben,
haben wir letzte Woche drüber geredet.
Die haben ihr eigenes Schicksal in der Hand und man hat echt gedacht, am Anfang der Saison, es könnte komplett schief gehen, aber jetzt hat... Die kommen rein. Ein Sieg gegen Ole Miss ist wichtig zu haben. Und LSU, Garrett Nussmeier, muss man auch ein bisschen beachten, weil mal schauen, die SEC ist weit offen dieses Jahr.
100%, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Die SEC ist crazy. Aber kommen wir zum nächsten Spiel, denn da bin ich heiß. Denn die erste direkte Frage, gut, wir reden jetzt über Texas Longhorns gegen Oklahoma Sooners. Erste Frage, bevor wir reingehen. Ist für dich... Oder haben für dich die Texas Longhorns bewiesen, dass sie mit Abstand Number One im College Football sind?
Ja. Also man geht nach Michigan. Und zu diesem Zeitpunkt, Michigan war ranked. Die waren der amtierende National Champion. Und zerfetzen die. Also ohne irgendwelche Probleme. Mhm. Du verlierst deinen Starting Quarterback und hast Arch Manning drin, der auch sehr gut spielt, aber auch in jedem Spiel dominant.
Das ist immer noch so krass. Da hat man wirklich, ich finde, in diesem Art Stretch, waren das 2 Spiele oder 3 Spiele? Ich weiß gar nicht mehr
genau. 3 Spiele.
3 Spiele, ne? In den 3 Spielen hat man gar nicht mehr gemerkt, dass es der Backup-Quarterback ist. Es ist einfach nur so, okay, Texas, so wie vorher. Boom, zack. Arch Manning kommt einfach rein und zerstört genauso wie Quinn Ewers. Das finde ich so absurd an Texas Longhorns, weil du hast halt diese Luxussituation auf deiner Quarterback-Position mit der wichtigsten Position im College Football, generell American Football, nicht nur College Football. Und jetzt kommst du hier nach Oklahoma und fegst die einfach 34-3 weg.
Ja, und
come on.
Das ist ein Spiel, das hat sehr viele Emotionen. Das ist einfach ein Rivalspiel, das ist wie Bayern gegen Dortmund. Jeder schaut das Spiel an. Jeder will da sein, die Atmosphäre im Cotton Bowl. Auch das wunderschönste Bild, das man sehen kann. Du hast so einen Stealth-Bomber, der rüberfliegt, also so ein Flyover. Und du siehst auf einer Seite nur Orange und auf der anderen Seite Crimson Red. Weil es wirklich 50-50 gespaltet ist. Rivalspiel, das kann geiler nicht sein. Normalerweise sind die auch eng. Aber Texas haben früh Interception geworfen. Quinn Ewers war ein bisschen rusty, musste reinkommen ins Spiel. Aber das war denen sowas von egal. Die Defensive 5, 6 und 11 Tackle für Losses.
11.
Michael Hawkins, das ist ein Freshman Quarterback von Oklahoma. Es tat mir eigentlich leid, dass der dann reingeschmissen wurde als Starter. Er hat selber 20 Mal gerusht als Quarterback. Und das waren dann für was, 26 Yards oder so? Das war
27.
War nichts Beeindruckendes.
Also 20 Carries für 27 Yards, nur mal kurz Mathe, schnell, sind 1,4 Yards pro Carry. Was nichts ist.
Und normalerweise, wenn ein Quarterback es macht mit 20 Carries, denkst du dir, oh, der hat 200 Yards oder so. Ja. Ein Quarterback nimmt normalerweise nur, wenn er was hat, den Ball mit. Aber die DBs von Texas waren so gut gegen die Offensive von Oklahoma. Die haben gar nichts zugelassen. Michael Hawkins hat nicht mal einen Turnover gehabt. 0 Touchdowns, 0 Interception. Er hat einfach solide gespielt als Freshman, also man kann das nicht...
Dafür, dass er Freshman war, musst du überlegen, er hat jetzt 19 von 30 angebracht, 148 Yards.
Er hatte in den
keinen Touchdown, keine Interceptions, gut, eine Fumble.
Aber
er hat den Ball 20 Mal gelaufen, aber wie du schon gesagt hast, er hat eigentlich keinen großen Fehler gemacht, außer den Fumble. Aber gleichzeitig, und du hast es auch schon angesprochen, hat er natürlich auch nicht diesen Game-Changing-Factor gehabt, wo er sagt, okay, ich werfe jetzt mal für 2, 3 Touchdowns oder lauf mal für einen. Die Offense des Sooners war halt non-existent in diesem Spiel.
Und man muss einfach sagen... Hey, Wisner hat gut gespielt, Helm hat gut gespielt. Quinn Ewers war auch wieder okay, nachdem er eine lange Pause hatte. 20 von 29, ein Touchdown, sind gut. Eine Interception, ja, nicht ideal. Aber am Ende des Tages, wenn du sagen kannst, du hast einen Quinn Ewers, der nicht annähernd bei 100% ist, spielt und du trotzdem 34-3 gewinnst, dann bist du das beste Team in College Football momentan. Also das ist auch schon ein heftiges Ding. Auf dem Boden haben sie das Spiel gewonnen, 177 Yards Team Rushing. Und dann ab dem zweiten Quarter war es vorbei. Da hat Texas einfach nur dominiert und dieses Spiel war dann auch schon zur Halbzeit entschieden eigentlich. Man muss ja dann sagen, ja, ey, Texas ist auf der Eins, Horns up, yeehaw.
Würdest du sagen mit Abstand?
Ja.
Ich würde auch sagen mit Abstand. Weil
das Ding Oregon auf der 2 finde ich sehr fair. Ich hätte einfach nur Ohio State und Oregon umgedreht. Wir gehen jetzt in die AP-Ranking schnell. Ohio State ist auf die 4 gefallen, obwohl sie nur mit einem Punkt auswärts in wahrscheinlich dem schwierigsten Environment, wo sie spielen, mit ein paar Fehlern, nur mit einem Punkt verloren und die fallen auf die 4. Okay, da muss wer auch immer auf der 4 sein, auch einen hohen Sieg gehabt haben oder beeindruckend. Nein, Penn State, Nummer 4, hat bei USC auswärts in Overtime 33-30 gewonnen, nachdem sie früh zurücklagen. Und ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen rüber, aber die lagen früh zurück. Drew Allar, der Quarterback, 3 Interceptions, hat richtig schlecht gespielt. Und der einzige Grund war Tyler Warren, der Tight End von Penn State, der eine der besten Tight End Performances in College Football jemals hatte. Nur weil er so gut gespielt hat, haben sie überhaupt gewonnen. Da haben sie auch mit einem Field Goal gewonnen und so weiter. Die gehen dann von 4 auf die 3 und überspringen Ohio State. Obwohl, wenn man es anschaut, ja, hier fast ein Upset-Bid und haben richtig schlecht gespielt. Versus, die spielen auswärts gegen eins der besten Teams in der Nation und verlieren es knapp mit
knapper einem kannst Punkt, du nicht verlieren.
Wo du am Ende auch
eine Chance hattest zu gewinnen. Und wo du im Endeffekt zwei Sekunden spät einen Timeout genommen hast, was ja dann eigentlich sogar ein Game-Winning Field Goal hätte sein können. Ich bin vollkommen bei dir. Wir haben uns direkt einen Montag, gestern Morgen darüber unterhalten, dass wir crazy finden, dass Penn State auf 3 ist. Da haben wir gestern im Büro schon drüber geredet.
Das war halt wild.
Das ist crazy. Ich bin vollkommen bei dir.
Ich würde sagen, ja, Texas ist so solide auf die Nummer 1. Mit Muss Abstand
ja
sogar.
Ja. Das ist ja keine Frage.
Dann Oregon solide auf die 2, ist dann die nächste Stufe. Und dann 3-6, kannst du schon ein bisschen sagen, die sind so ähnlich. Ohio State vielleicht auch näher an Oregon.
Wir brauchen eine Grafik für Dominik, seinen AP Top 25 Poll.
Ja, aber...
Das müssen wir machen eigentlich.
Das ist knapp.
Lass uns das mal bitte, kurzer Einwurf, lass uns das mal bitte machen für nächste Folge. Du machst dein persönliches AP Top 25. Lola, lass uns wir können auch Top 10 machen oder so. Aber ich fände es geil, wenn wir einfach mal so unsere persönlichen...
Playoff.
Ja, genau. Oder 12, dann lass uns 12 machen. Dann lass uns unsere AP Top 12 Teams aufstellen und darüber diskutieren. Das ist eine geile Idee.
Das können wir machen.
Müssen wir machen.
Auch sehr witzig. Das erste Playoff-Ranking kommt raus am 5. November. Also das erste offizielle.
Wochen. In 2 Wochen? 2,5.
Ja, also ein bisschen... Oder bisschen drei. Länger, ja, 3 Wochen oder so.
Ja, 3.
Das kommt raus am 5. November und es ist wahrscheinlich das größte Gespräch, was stattfinden wird am 5. November, obwohl es auch Election Day ist in der Politik in Amerika.
Das ist genau der gleiche Tag, ne?
Mehr Leute kümmern sich, ich glaube, über was jetzt das offizielle Ranking ist, weil, um es nur zu erklären, das AP-Ranking sind ja die ganzen Medien-Outlets,
Associated du hast auch Press, deswegen AP.
Genau, du hast auch die Coaches, die ihr separates Ranking machen. Aber das wirklich erste Ranking, das sinnvoll ist und wo auch viel drauf abhängt, wer kommt in die Playoffs, wer ist...
Das ist eigentlich 100% das entscheidende Ranking.
Das ist offizielle College Football Playoff Committee Ranking und Die machen auch 1 bis 25, die machen eine wöchentliche Show draus. Genau.
Und die juckt das AP Ranking nicht.
Denen also ist nur, es weil da, vollkommen egal. Da kann
egal. Army auf 12 sein, aber dann packen die halt nicht in die Playoffs. So.
Wir waren bei Utah State auf 11 im AP Ranking, Coaches Ranking waren wir sogar 10 und dann kommt das College Football Playoff Ranking raus und wir sind 22 oder so. Und ich dachte mir, hä? Was? Wir hätten... Also so ist das Playoff-Ranking.
It is what it is. Deswegen, das wird ein interessantes Datum. Da müssen wir, vielleicht müssen wir da sogar eine Emergency-Folge machen. Wenn es wirklich absurd wird, müssen wir eine Emergency-Folge machen.
Es wird, weil die bewerten ja alles. Gegen wen spielt wer, wie hoch habt ihr geschlagen, ach, gegen den haben die verloren und so weiter. Aber ja, ich weiß, wir sind ein bisschen rübergesprungen. Aber dann kommen wir zu einem nächsten Thriller, auch ein richtig geiles, richtig enges Spiel. Und das war Nummer 18, Kansas State gegen Colorado in Boulder, Colorado. 31-28. Leute, also das war auch ein geisteskrankes Spiel.
Dieses Wochenende war pures Entertainment, aber ich muss kurz mal reinwerfen. Für mich Folsom Field und der Campus von Boulder, von CU, einer der schönsten Campi, sagt man Campi?
Ja, ich glaube schon.
Campi, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Im College Football.
Ja, der ist wunderschön, Sonnenuntergang.
Google das einfach mal. Du hast Berge, du hast diese kleine Town, die aber so perfekte Size ist, also die perfekte Größe, meiner Meinung nach, für so College Football oder generell College, wo du so Bars hast, dies, das. Also ich finde Boulder einer der schönsten College-Städte und das Stadion mit dem Hintergrund und allem, von dieser Scenery und Atmosphäre, eins der schönsten, wo man eigentlich drin sein kann. Das ist schon echt nice. Aber wie du schon gesagt hast, kommen wir zum Spiel. Nummer 18 Rank, also waren Nummer 18 Rank, Kansas State, kommen nach Colorado zu CU, zu Shedeur Sanders, zu Primetime Head Coach und gewinnen 31-28.
Ja, und am Ende war der Downfall von Colorado der Unterschied bei Rushing Yards. Weil Kansas State hat auf dem Boden, also DJ Giddens ist der Main Running Back, 182 Yards Rushing. Und Colorado, also wenn man die Sacks und alles mitzählt, minus 29. Wenn man die Sacks nicht mitzählt, also die Shedeur Sanders Sacks, dann waren es 21 Rushing Yards von Hayden und Augustave. Das kannst du nicht machen. Das hat man schon angesprochen. Du kannst nicht nur eine Air Raid offen sein, weil am Ende ist es durchsehbar. Aber Shedeur Sanders hat trotzdem ein geiles Spiel gehabt. 388 Yards Passing, 3 Touchdowns, leider einen Pick am Ende. Aber 34 von 40 Pässen. Er beweist sich, er ist der Nummer 1 Quarterback im Draft dieses Jahr. Also Shedeur Sanders wird eine Franchise sehr, sehr glücklich machen dieses Jahr. Weil der Typ
kann es. Da würde ich gerne einen Zitatpost für haben, ey, Leute. Das ist ein Take, den finde ich nice.
Du weißt, dass er passen muss. Du weißt es. Du kannst dich darauf vorbereiten. Aber trotzdem, seine Effektivität, alles, was er macht, ist sehr beeindruckend. Die Confidence, ja, manche mögen nicht, weil er so, hey, fuck man, ich habe die Chains, ich habe die Millionen-Dollar-Uhr an, hahaha. Ja, das ist auch charakteristisch nicht was, wo ich sagen muss, okay, ist eine geile Katze. Aber am Ende, wenn du einen Quarterback anschaust und sagst, der ist selbstbewusst, dem ist es egal, was passiert, der spielt sehr guten Football und er hat nicht mal ein effektives Running Game bei Colorado und spielt trotzdem so gut. In der NFL wird er jemanden sehr glücklich machen. Aber am Ende war es halt nicht genug, gegen Kansas State zu gewinnen. Auch sehr bitter. Travis Hunter hat sich im zweiten Quarter verletzt und in der zweiten Halbzeit nicht gespielt.
Ja.
Und ja, das war auch ein Unterschied. Hätte er gespielt, hätten sie vielleicht gewonnen, aber
War ja auch nur ein Drei-Punkte-Spiel. So, also da hätte ja auch einiges noch anders passieren können. Aber worauf ich noch hinaus will, du hast eben über Shedeur Sanders geredet. Ein Sohn von zwei, die bei Colorado spielen, von Primetime Sanders, also von Deion Sanders von Primetime. Aber hast du gesehen, was Coach Prime über seinen anderen Sohn gesagt hat nach dem Spiel?
Dass er so Shadow Sanders schlecht gespielt hat.
Er hat gesagt, I thought he played horrible.
Ja. Yep. Hat er auch.
Ey, ich finde es cool, dass er einfach real bleibt und sagt, shit, das ist zwar mein Sohn, aber er hat halt scheiße gespielt. So.
Ja.
Und das finde ich aber auch geil, weil viele kritisieren ja immer von wegen so, ja, seine Söhne hier und da und er hat seine Lieblinge und dies. Es ist ja auch viel Kritik, die gehagelt kam vor der Saison, auch jetzt Anfang der Saison. Aber hier muss man sagen, ey, er hat scheiße gespielt, er callt ihn trotzdem aus, wie jeder andere Spieler auch und sagt, shit, er ist mein Sohn, aber er hat halt scheiße gespielt.
Genau. Und das war ja auch
das fand ich ein guter Move. Ich fand es sympathisch.
Ich finde es auch, das muss man als Coach sagen, weil er war derjenige, der den Auftrag hatte, DJ Giddens zu stoppen. Dann war auch ein Clip, der viral gegangen ist, Bruder, der wurde auseinandergejuked. Das war so ein Jump Cut.
Und er war einfach auf seinen Knien.
Ist auf seine Knie gefallen.
Als
ob er jetzt halt aufgibt oder halt.
Als ob er beten will, einfach so. Er war so links, rechts, links und auf einmal war er so auf seinen Knien und hat so nach oben geschaut.
Also typisch Werner-Knie, das hat mir auch wehgetan, als ich das angeschaut habe. Und
by the way, wir haben so eine geile Idee für ein Weihnachtsgeschenk für Björn. Wir sagen es jetzt noch nicht, aber wir versuchen es zu besorgen und dann haben wir es zu Bromans Weihnachtsfeier, müssen wir das haben. Aber okay, wir reden weiter. Kurzer Teaser.
Aber ja, das war einfach brutal. Aber dann auf der anderen Seite, ich habe auch mit meinem ehemaligen Head Coach gesprochen. Er ist jetzt der Offensive Coordinator von Kansas State. Ich habe ihm gratuliert. Geiler Sieg, Primetime-Sieg. Alle haben zugeschaut. Aber er ist auch verantwortlich für das Aufwachsen und das Erwachsen von Quarterback Avery Johnson. Hat einen Clutch-Drive am Ende gemacht. Richtig geil gespielt, abgezockt ohne Ende. Gewinnt das Spiel dann für Kansas State mit einem späten Touchdown. Auch 3 Touchdowns selber gemacht. Einen reingelaufen und 2 geworfen. Aber Kansas State schaut jetzt auch sehr, sehr nice aus. Ja, die haben zwar eine Niederlage gegen BYU gehabt, aber BYU ist auch immer noch ungeschlagen. Jetzt spielen sie West Virginia, Kansas, Houston.
BYU schmeckt dir, ne? Oder? Oder?
Ich sag nichts zu BYU.
Ey, du hast gesagt, die sind ungeschlagen. Du hast gerade über sie
gesprochen. Ja, Bruder.
Ich hab sie nicht reingebracht.
Ich bin am Hate-Watchen gerade. Also
ich weiß, deswegen sage ich es ja.
Ich hoffe nur das bitterste und schlechteste Ending, das da haben kann für BYU. Utah hat schon verloren gegen Arizona State.
Und sind nicht mal ranked.
Nicht mal ranked anymore.
Aber ey, wir dürfen beide nichts sagen.
Wir dürfen selber nichts sagen.
Utah State und Wyoming sind beide so am Untergehen, ey.
Mal ganz ehrlich, okay, ich bin hier ein Hater. Ja, okay, Utah endlich. Fällt ab. Geil. Aber weißt du, wer dafür nachrückt? Arizona State. Und jetzt muss ich es von meiner Freundin die ganze Zeit hören. Weil Arizona State
Alexa ist ja auch geil.
Bruder, wir sind 3 Jahre zusammen und ich habe ihr gesagt, Arizona State ist so eine schlechte Schule. Keiner geht dahin zu Sport. Akademisch ist es auch ein Witz.
Das ist eine Party-University.
Bruder, du gehst hin zu Arizona State, weil du jetzt hier in Tempe oder in Scottsdale dich besaufen willst ohne Ende. Hahaha, die sind auch nicht gut. Und auf einmal stehen die 5-1. Bruder, ich kann nicht gewinnen dieses Jahr.
Und wie steht Utah State nochmal?
1-5, ich will nicht drüber reden. Aber Wyoming auch.
Okay. Wyoming auch.
Wir haben den Toilet Bowl.
Wie kann das sein, dass Wyoming schlechter ist als mein Fantasy-Team? Alter? Das ist eine Leistung.
Das ist ein hartes State.
Die haben einen schlechteren Rekord als mein Fantasy-Team.
Ja. Alright. Kansas State gegen Colorado, das war's. Hey, Coach Wells, geil gemacht. Avery Johnson, weiterhin sehr gut gespielt. Und dann das letzte geile Spiel.
Genau, müssen wir noch drüber reden.
Oh mein Gott. Hast du das noch gesehen am Ende?
Also ich habe auch wieder das Condensed Game geguckt. South Carolina at number 7 ranked Alabama. Darauf willst du hinaus.
Ja.
Und Endstand, bevor wir darüber reden, 25-27 für Alabama. Aber holy shit, war Alabama kurz davor, das Spiel auch zu verlieren. Und stell dir mal kurz vorstellen, Alabama verliert gegen Vanderbilt. Kommt zurück, alle denken, okay, die können jetzt nicht gegen South Carolina verlieren, weil die können nicht nochmal gegen ein unranked Team verlieren. Es geht nicht. Es ist Alabama. So. Und dann bist du so kurz davor, Back-to-Back Losses zu haben als Alabama.
Ja,
aber guck mal, bist du nicht auch der Meinung, dass irgendwas in der Culture, irgendwas im Lockerroom, es muss doch irgendwie, weil die Spieler sind ja da. So, die Spieler sind ja da. Du hast ja eigentlich alles, was du gerade brauchst, um gut zu sein.
Es ist das erste Jahr von Kellen DeBoer. Also man muss es halt trotzdem erwähnen, die haben einen geilen Roster.
Das meine ich ja.
Die sind noch nicht 100% eingeölt oder eingegelt. Kultur musst du auch... Ja,
das ist keine well-oiled machine.
die brauchen jetzt halt noch ein bisschen Zeit zusammenzukommen und ein knapper Sieg so gegen ein sehr gutes South Carolina Team. South Carolina ist das beste 3-3 Team in der Nation.
Wir wollen jetzt auch South Carolina jetzt nicht bashen, weil wir haben auch schon immer drüber geredet, deren Defensive Line
ist krank.
Nice. Da haben wir schon oft drüber geredet. Deswegen, also South Carolina ist jetzt kein schlechtes Team, wo wir sagen, okay, Alabama hätte über die Rümer rutschen müssen und weiß ich nicht, mit 40-0 oder wie jetzt Texas gegen Oklahoma 34-3 nach Hause gehen müssen. So. Nein. Aber dass es so knapp wird, hätten wir beide nicht gedacht. Sehr ehrlich.
Und am Ende, Alabama hat eigentlich alles versucht, sich selber zu schlagen. Erst wirft Jalen Milroe eine Interception, Defense holt den Ball zurück durch einen Fumble und dann macht Alabama die Führung für 20-19 oder so. Dann kommt South Carolina runter mit einem Drive und verpassen das Field Goal. Und du denkst, oh je, yeah, der arme Typ, schon wieder ein Field Goal verpasst, weil er hat ja das Game-Tying-Field Goal gegen LSU auch verpasst am Ende der Regulation. Und dann denkst du dir, okay, ja, 2019, jetzt kriegt Milroe den Ball wieder. Dann macht er aber einen richtig guten Drive. Dann hat Alabama wahrscheinlich die beste Phase gehabt. Defensive kriegt einen Turnover, du machst einen Touchdown, force him as Field Goal und dann machst du einen geilen Drive und gehst dann 27-19 in Führung. Top. Dann kommt South Carolina und diesen Touchdown, den Nick Harbor gemacht hat, der Wurf kam an, genau an der Seite von der Endzone. Irgendwie kriegt er beide Hände noch ran, jongliert ihn und hat den. Und du denkst dir einfach, nee, nie im Leben, der war ja so weit out of bounds. Und dann kommt dieser Replay und du siehst, wie die Zehenspitzen gerade noch in Bounds waren. Und du denkst dir einfach, das ist 100% Touchdown, also das muss gegeben werden. Du rechnest das ab, dann steht es 27-25 und die machen Two-Point, um vielleicht auszugleichen. Alabama lässt nichts zu. Geil, 27-25, USC muss einen Onside-Kick machen. Den kriegen die auch. Und ich habe das angeschaut und dachte mir einfach, nie im Leben. Jetzt kriegt USC, also South Carolina, diesen Onside-Kick auch noch, hat den Ball und kann mit einem Field-Goal gegen Alabama zu Hause gewinnen.
Was dann 28-27 gewesen wäre, also auch One-Point-Game, wie wir ja schon bei Ohio State gegen Oregon.
Und man konnte es nicht glauben. Also das Momentum war ja sowas von auf der Seite von South Carolina. Und du hast einfach die Gesichter im Stadion angeschaut und dir gedacht, ja, die Fans haben jetzt auch keinen Bock mehr, weil die wissen, was jetzt kommt. Mhm. Und dann kam am Ende eine Interception. Domani Jackson hat die Interception gemacht. Aber das war auch eine sehr umstrittene Sache, weil er fängt die Interception auf so der 2-Yard-Line. Sein Momentum macht ihn, dass er in die Endzone geht. Aber der Schiedsrichter hat seine Münze oder halt das schwarze Teil geworfen.
Displacement, ja. Gibt es da ein Wort für?
Ja, wüsste ich selber nicht. Und
ich wollte sagen, aber ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Genau, ist das so eine Art Placement-Item, sage ich jetzt mal, wo du dann sagst, okay, da ist der Ball. Also damit du nicht verrutscht oder nicht, damit du so grob Point of View hast, wo du sagst, okay, jetzt bewegt sich gerade noch alles, aber hier habe ich gerade genau gesehen, da muss ich den Ball halt spotten, damit es da weitergeht. Dafür ist es ja da.
Genau, und er hat ihn geworfen und das war dann eine 2-Yard-Line. Aber dann hat er auch gesagt, hey, du hast dich auf der 2-Yard-Line etablieren können und dein Momentum, ja, hat dich vielleicht in die Endzone gecarried oder nicht. Du bist dann in der Endzone und Domani war wirklich Millisekunden weg abzuknien. Aber dann war es Malachi, der ihm gesagt hat, nee, renn raus, weil keine Zeit mehr auf der Uhr, du hast Interception. Aber jetzt gib nicht den Schiedsrichtern die Möglichkeit, das zu beurteilen, dass es ein Safety wird. Weil wenn die sagen, hey,
da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, true, weil dann ist es 27-27. Ja, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Und dann hat er den Ball endlich aus der Endzone rausgenommen. Zeit war vorbei und Alabama hat gewonnen. Das war halt ein Millisekunden sowas, wo man gedacht hat, okay, da Malachi hat einen guten...
Boah, stell mal vor, du machst eigentlich, du denkst als Alabama, du machst die Game-Winning-Interception. Dann wirst du gespottet an der 2, merkst es aber nicht, während du die Interception machst. Gehst zurück in die Endzone. Nimmst dann ein Knie, also wirst nicht mal getackelt, sondern gibst dich auf, weil du denkst, okay, Touchback. Und die ganzen Refs stehen da.
Safety.
Boah,
das wäre brutal.
Überleg mal. Aber du denkst halt, du hast die Game-Winning Interception und das Ding ist vorbei.
Das war auch einfach so eine Sache, wo man schaut sich zum zweiten Mal an und denkt sich, wow, das hätte ich ja vollkommen
aber anders ausgehen sollen. Aber allein solche Regeln machen doch Football geil. Ganz ehrlich.
Ja.
Und weil du einfach so, du musst immer oben einfach an sein, du musst immer mitdenken und das ist einfach so solche kleinen Unterschiede, nur ob du jetzt da gespottet wirst, dann in die Endzone gehst und das entscheidet einfach zwischen Game-Winning Interception oder ein Safety, was dich dann in Overtime bringt, so. Das ist doch einfach geil. Sorry, aber das ist wieder, deswegen liebe ich American Football, weil du einfach so viele kleine Regeln hast, die alles nochmal ändern können. Deswegen bleibt es einfach immer spannend. Das ist, sorry, aber ich muss es einmal kurz erwähnen, weil ich finde es einfach zu geil, wie viele gute Regeln es gibt, dass Football einfach immer spannend bleibt.
Und
das hast du in keinem anderen Sport.
Das hast du in keinem anderen Sport. Wir haben auch kurz über Penn State gegen USC geredet. 33-30, auch knappes Spiel.
Ich wollte sagen, da haben wir so eben schon auf eingegangen.
Also aber dann Tyler Warren hat wahrscheinlich den Play des Spieltags gemacht. Die Offensive Line ist rausgegangen. Er ist der Tight End, aber egal wo du dich positionierst, jeder könnte theoretisch den Ball snappen. Aber nur wenn du auf der als Tight End drauf bist und auf der entweder linkesten Seite oder der rechtesten Seite bist, kannst du als Snapper oder als Center dich etablieren und eine Route laufen. Er snappt den Ball dann, die machen einen Trickplay und er ist auch derjenige, der den Touchdown dann fängt. Das war richtig geil gemacht von Penn State. Aber ja, Penn State auf Nummer 3. Ich sage...
Ich schaue mir das Play gerade an. Das ist eigentlich so absurd. Oder meinst du das andere Play? Weil ich rede gerade von dem Play, wo die Offensive Line shiftet, der Center eigentlich zum Offensive Tackle wird, aber den Ball snappt.
Ja, das ist er.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist das Play, worüber du redest. Okay. Weil ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Ich habe das nämlich auch gesehen und dachte mir so...
Das ist ganz komisch, dass es funktioniert hat. Er war ja auch gecovert.
Deswegen, die Coverage war eigentlich auch super eng dran. Das ist, ja... Absurdes Play. Ja. Können wir euch auch nochmal irgendwie in unsere Story ballern oder so? Weil das Play war wirklich auch sehr einzigartig.
Aber das war der Unterschied, weil am Ende gewinnen die mit drei Punkten in Overtime. Aber für mich Penn State Fraud Watch. Die sind vielleicht ein Playoff-Team, aber die haben jetzt halt ihren schwierigen Schedule vor sich. Und man muss halt einfach sagen, die schauen nicht aus wie das Nummer 3 Team in der Nation. Die schauen aus wie ein gutes 8 oder 9. Aber Nummer 3 finde ich viel zu weit hoch. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die gegen Ohio State spielen, ungeschlagen. Also die spielen erstmal gegen Wisconsin und dann die Woche drauf Ohio State und dann Washington, Purdue, Minnesota und Maryland. Yes. Also Penn State hat auch noch keinen crazy Gegner gehabt.
Also die auf Nummer 3 ist echt crazy. Da bin ich komplett bei dir. Aber weißt du, was ich noch krasser finde als Penn State auf Nummer 3. Army und Navy.
Alter. Beide ranked.
Das ist crazy.
Das erste Mal
1960. 1960. Seit 64 Jahren.
Das
erste Mal Army und Navy ungeschlagen und beide ranked in der Top 25
AP. Das ist krass. Ich habe das übrigens falsch rum erklärt letzte Woche. Die spielen erst das Championship-Spiel. Also es könnte sein, dass die erst das Championship-Spiel gegeneinander spielen und dann ihr eigenes Spiel.
Ah, okay. Ja gut, also aber der Sinn bleibt ja der gleiche.
Eine Woche falsch.
Ja. Okay, aber der Sinn bleibt ja der gleiche.
Aber
trotzdem an sich richtig.
Ja, Army and Navy weiterhin 6-0.
Das ist für mich der absolut verrückteste Fun-Fact, den es gerade im College Football gibt.
Die beiden,
Army und Navy, die eigentlich kein Transfer Portal haben, die eigentlich nur von Run leben. So, guckt euch mal die Stats an von diesen Teams.
Ja, so. Und hey,
du, guck mal, wie funktioniert das? Du weißt als Defense, die werden keinen einzigen Pass anbringen. Keinen einzigen Pass. Das ist so crazy und trotzdem bist du ungeschlagen und die Defense kann sich darauf einstellen, du wirst den Ball nicht einmal passen. Der wird nicht einmal durch die Luft fliegen.
Es ist halt das Ding, die sind so einstudiert und diszipliniert mit was die machen.
Ja, da haben wir schon drüber mit Triple Option und so weiter, aber ich finde es trotzdem, überleg mal, wie absurd das ist. Weißt du, jeder andere würde sagen, okay, easy, dann defende ich den Run, du kannst die Box komplett stacken, packst alle nach vorne, so, shit. Und es reicht einfach nicht.
Ja, und die nehmen die Zeit von der Uhr. Jeder Drive sind zwölf Plays für
ich geh mal grad in den Box
9 Minuten oder so. Also Navy und Army sind einfach dominant. Die spielen jetzt gegen Charlotte, also Navy gegen Charlotte. Army gegen East Carolina sind auch Spiele, die sie eigentlich gewinnen müssen. Aber das ist geil. Jetzt hast du diese zwei Teams, die einfach ungeschlagen sind und weiterhin auch ungeschlagen bleiben können. Ich freue mich drauf, beide Heimspiele. Aber ja, dann hast du Utah upset gegen Arizona State. Cam Rising, seine Karriere ist beendet. Also, er hat sich auch wieder verletzt. Er kommt zurück, spielt grottenschlecht. 0 Touchdowns, 3 Interceptions. Hat sich wieder verletzt. Jetzt ist er out for season. Und die NCAA gibt ihm die Möglichkeit, für ein 8. Jahr zurückgehen. Ein 8. Jahr College Football. Bruder, ja, was soll der machen? 8 Jahre lang College Football, das ist ja...
Wie alt ist er jetzt schon? 25? Ah,
26.
Der ist älter als ich und spielt noch College Football. Und ich habe seit drei Jahren meinen Abschluss. Und er ist ein Jahr älter als ich und spielt College Football.
8. College Football Saison ist wild.
Er ist älter als wahrscheinlich 10 Starting Quarterbacks in der NFL.
Safe.
Mindestens. Wahrscheinlich sogar mehr.
Aber das ist halt genau das.
Das ist so absurd mit diesen ganzen Corona-Jahren und dann wird das und Redshirt wieder hier und dann transferst du und dann hast du wieder ein Jahr mehr eligible. Da müssen wir eigentlich auch mal in der Offseason, jetzt macht es keinen Sinn, aber in der Offseason müssen wir darüber reden einmal, was es alles für Möglichkeiten gibt, wie du die Eligibility von dir verlängern kannst mit Redshirt, mit Transfer Portal, dies, das.
Medical Redshirt,
Müssen wir mal genauer darauf ansprechen, weil das ist auch ein Ding, was wir, glaube ich, in der Offseason noch nicht genug besprochen haben. Kommt auf jeden Fall, wenn du Bescheid wirst, mindestens in der Offseason, spätestens da müssen wir das aufgreifen nochmal. Aber achtes Jahr.
Ja, er hat selber gesagt, er weiß es noch nicht. Bruder, das Seniorenheim wird dich akzeptieren. So aber alt das Ding bist ist, du.
Dann kommt, du bist Quarterback, du bist bekannt, dann kriegst du da wieder einen Deal, hier wieder einen Deal. Scheiß drauf. Selbst wenn er nicht seine 500k im Jahr macht wie andere Stars, aber dann nimmt er vielleicht seine 100k mit.
Ja,
so, besser kann man es. Find erstmal einen Job, wo du 100k im Jahr verdienst.
Genau.
So, ich würde es auch machen.
Ich glaub,
wenn du den ganzen Deal zu dir jetzt machen darfst, ich würde es auch machen, wenn ich College Quarterback bin.
Ich glaube, das habe ich letztes Mal angesprochen. Er hat schon über 3 Millionen Dollar
verdient. Ja, das meine ich ja. Ich würde es auch machen, auch wenn ich gar keine Chance auf eine NFL-Laufbahn habe. Überleg doch mal. Scheiß doch drauf.
Ja,
was willst du machen? Du kannst, ich weiß nicht, was er studiert hat, aber find erstmal einen guten Job, dann verdien so viel und mach einen Job, der dir so viel Spaß macht.
Ja, ja auf so. Jeden Fall.
Also es ist bitter. Ist ja gut für ihn, dass er es machen kann, aber es ist trotzdem crazy, dass es überhaupt geht. Ja. Das ist ja das, worüber wir uns gerade aufregen. So, gut für ihn, aber crazy für College Football, dass man in die 8. Saison gehen kann als College-Spieler. Das ist, obwohl du eigentlich 4 Jahre lang studierst.
Und das ist nicht Doppelte. Gegen Cam Rising irgendwie gedacht. Das ist einfach nur halt.
Genau.
Dieses System ist einfach crazy.
Ja, genau.
Der Typ ist ein guter Spieler. Sehr schade, weil man weiß das Potenzial, das er hatte. Vor allem, Bruder, er kommt rein, gewinnt Back-to-Back Pac-12 Championships, war der beste Spieler auf dem Feld gegen sehr viele gute, talentierte Spieler. Ja, der war top, aber verletzungsbedingt einfach so viele Sachen falsch gelaufen für ihn. Das ist schade. Also für den jungen Mann ist das sehr schade. Aber ja, das waren dann die Playoff-Hopes für Utah. Gegen Arizona State 19-27 verloren in Tempe, Arizona. Und auch wieder ein knappes Spiel. Dann hatten wir Tennessee gegen Florida in Overtime 23-17. Und DJ Lagway hat am Ende ganz geilen Touchdown gemacht zum Ausgleich, dass es zur Overtime ging. Aber Tennessee auch wieder ganz am Ende gepusht. Und dann das verrückteste Spiel. Ich habe das auch selber nicht angeschaut, bis ich dann
das
Ergebnis gesehen habe.
Da muss ich noch die externen Highlights gucken. Ich habe nur so bisher Clips davon gesehen. Aber das Spiel, crazy. Aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, ich dachte mir auch, du hast all diese geile Spiele, alle sind One-Possession-Games. Und dann schaust du dir den Boxscore an und denkst dir, Illinois, Nummer 23 ranked Illinois gegen Purdue. Purdue ist jetzt 1-5. Aber es geht 50-49 in Overtime aus.
Das ist
ein
Score. Das ist so ein Score. Wie heißt das nochmal?
Scorigami, ja.
50-49, das ist ein Score. Und
die haben das dann nur gewonnen, weil sie am Ende ein Two-Point-Play gestoppt haben von Purdue, weil die einfach keinen Bock haben, 8 Overtimes zu spielen oder so. Die haben gesagt, Leute, wir haben den Flug gebucht für 11:15 Uhr, wir müssen jetzt
am gewinnen Flughafen wir jetzt oder wir verlieren jetzt, aber dann, wir gehen auf jeden Fall.
Denen war es vollkommen egal. Aber Luke Altmaier, der Quarterback von Illinois.
Der musste auch, sein Opa musste auch Deutsch sein. Oder seine Oma oder so.
Der
Altmaier. Das ist oder wie LSU. Deutsch. Nussmeier.
Nussmeier,
come Altmaier. On. Da musste auch irgendwo.
Hans Meier, Fußball, Gott.
Ja, aber wie lustig, ich weiß jetzt schon. Dann kommen die in die National Football League und irgendwie irgendein Account wird wieder irgendwas finden, dass der Opa aus Deutschland kommt und dann ist es der deutsche Quarterback.
Ja.
Pass auf.
Könnte sein, aber
who knows, müssen wir mal recherchieren.
Jetzt ist Illinois immer noch gerankt. Sie sind 5-1. Altmaier, 14 Touchdowns, ein Pick, ein Rushing Touchdown. Die nächsten 2 Spiele, die Altmaier hat, sind gegen Michigan und Oregon. Wenn er da weiterhin gut performt und 3 oder 4 Touchdowns macht pro Spiel, der ist jemand, der von dem ganz nichts auch vielleicht sich in die Heisman schleichen kann.
Boah, das war schon Dark Horse.
Komplett Dark Horse, ja. Aber er muss halt gegen Michigan und Oregon richtig gut spielen.
Was sehr schwierig sein
ist. Du hast eine klare Nummer 1. Du hast jetzt Ashton Gentry auf Nummer 1.
Mit Abstand.
Mit Abstand.
By the way, red kurz weiter, ich muss was raussuchen. Du hast mich gerade getriggert.
Aber wenn du das dann auch anschaust, all die anderen. Travis Hunter jetzt verletzt, Jalen Milrow fällt ab, Carson Beck fällt auch ab. Ja, 3 Touchdowns, aber wieder 2 Picks gegen Mississippi State. Wem kannst du jetzt die Heisman überhaupt geben? Und dann hast du einen Luke Altmaier, der gut spielt. Du hast einen Eli Holstein von University of Pittsburgh, der sehr gut spielt. Auf einmal hast du diese unbekannten, aber bekannten Quarterbacks, die sich da reinschleichen könnten. Und Illinois hat wirklich eine Möglichkeit, die 2 Großen zu ärgern, also Michigan und Oregon. Michigan ist ein sehr gewinnbares Spiel für Illinois. Aber Oregon können sie auch irgendwie ärgern. Altmaier würde ich nicht sagen, dass er direkt aus der Heisman raus ist. Eine Interception an all diesen Spielen ist trotzdem sehr gut.
Auf jeden Fall, ich bin gerade dabei am Raussuchen mit Ashton Gentry, weil du es gesagt hast. Ich habe nämlich mal, war das ein Post, glaube ich, auf Twitter, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Aber da dachte ich auch, okay, Ashton Gentry muss die Heisman gewinnen. Der ist eigentlich ja schon 100% safe, auch wenn er nur halbwegs so weiter spielt. Weil da waren die Stats von den letzten 5 Running Backs, die Heisman gewonnen haben.
Ja, mit Mark Ingram,
genau. Derrick Henry und die so. Hatten, als sie die Heisman gewonnen haben, schon weniger Yards und Touchdowns insgesamt in der ganzen Saison, als Ashton Gentry jetzt hat.
Es war nicht gesamte Saison, aber die waren halt halb.
Nee, das ist, was ich gesehen
halbwegs durch der Saison hatten die Hälfte der Stats von Gentry. Ich weiß, was du meinst.
War das das? Ich dachte, das war die ganze Saison. War das? Warte mal.
Die hatten zum Beispiel,
ich such's gerade.
Derrick Henry hatte so 500 oder 600 Yards Rushing und Gentry war schon bei 1200. Und das war auch durch die ersten 5 oder 6 Spiele. Ich weiß
nicht, war das bei ESPN vielleicht sogar?
Aber ja, das ist krass.
Ich suche das nochmal raus und packe das in meine Story. Weil das war, da dachte ich mir wirklich so, okay, wenn Ashton Gentry halbwegs so weitermacht, wie er bisher weiter. Und wir reden gleich noch über die Top-Performer, wir kommen erst zur Halftime, was keine Halftime ist und wir reden schon immer eine Stunde. Ja. Aber wir müssen es irgendwie anders nennen oder wir machen es eher, aber es ist auf jeden Fall keine Halftime mehr. Wir schieben das immer so.
Die Spiele werden zu geil.
Ja, deswegen schieben das immer so weit nach hinten. Aber wenn Ashton Gentry, was ich sagen wollte, wenn Ashton Gentry halbwegs so weitermacht, ey, du kannst mir nichts erzählen, dann führt kein Weg an ihm vorbei.
Nein, also er
geht
ist,
nicht,
er
es
ist
geht
klare
nicht.
Nummer 1.
Mit wirklich Abstand. Der hat mehr Abstand als Texas Longhorns zum zweiten AP-Ranking-Poll.
Auf jeden Fall. Ich stimme dir hundertprozentig zu.
Der zweite Abstand auf ihn ist wie vom Erde zum Mond. So, das ist, du kannst ihn fast nicht mehr aufholen. Also wirklich, da muss er sich verletzen und gar nicht mehr spielen. Und Cam Ward oder irgendwer anders, Travis Hunter, muss irgendwie noch 3 Interceptions und 5 Touchdowns fangen.
Ja, und Miami ja auch auf Bye-Week, also keiner redet über Cam Ward diese Woche.
Deswegen, also da muss so viel noch andere Dinge da zusammenkommen und passieren, dass Ashton Gentry nicht Heisman-Winner wird. Also,
aber ja,
falls ihr auf irgendwas wetten wollt, dann nein, Spaß.
Safe. Wir haben 11 undefeated Teams noch.
Alright.
Nur 1, Ohio State hat verloren.
Das ist auch
mein Rekord hat sich verbessert. Ich habe Oregon und LSU.
Du bist positive. Du bist über 500 mit deinen Tipps, mit deinen Upset-Tipps.
Oklahoma, aber grottenfalsch, obwohl ich diesen Song liebe. Schnelle News, Cam Rising out for season.
Sollen wir kurz Halftime machen und dann gehen wir in die News? Und
ich mache News ganz
okay,
kurz.
Okay, let's go.
Travis Hunter, Schulterverletzung, kein Update bis jetzt. Florida Quarterback Graham Mertz, out for season.
Auch deutscher Name.
Jetzt DJ Lagway wird übernehmen. Sehr bitter für Tennessee. Keenan Peely, der Linebacker, einer der besten Spieler deren Defensive, out for season. Und einer der besten Cornerbacks und Defensive-Spieler in der Nation, Benjamin Morrison von Notre Dame, der Cornerback, auch out for season. Das sind bittere News. Sehr viele große College-Football-Spieler und Namen haben sich verletzt.
Ja. Und schwer verletzt, also out for season. Das ist ja nicht irgendwie, du hast einen Hamstring und bist in 3 Wochen wieder am Start. Also.
Und ja, Top Performer of the Week. Wir reden ganz kurz drüber.
Willst du die jetzt auch schon abschießen?
Das können wir schnell abschießen.
Also wird die Halftime zum Season, zum Game-Ending Celebration. Alright.
Fast zum Ende.
Dann machen wir die Halftime heute Game-Ending Celebration. Let's go.
Ashton Gentry.
Okay, da bin ich direkt dabei.
31 Carries, 217 Yards und ein Rushing Touchdown. Ein Receiving Touchdown auch übrigens.
Du musst fast schon sagen, nur ein Rushing Touchdown.
Nur ein Rushing Touchdown.
Musst du bei ihm fast schon dazu sagen.
Gegen Hawaii eine sehr gute Run-Defensive. Die hatten ihn sehr, sehr gut in Check eigentlich. Und nach 6 Spielen hat er sage und schreibe 1248 Yards Rushing.
Ja, mehr, und das habe ich nämlich, das gleiche habe ich nämlich auch in meinem Kopf gehabt und gesehen und wollte sagen, du hast es ja auch aufgeschrieben, mehr als der Rekordhalter Barry Sanders. Er hat ja generell den Single-Season-Rekord im College Football für Rushing Yards, das sind 2628, was absurd ist. Aber nach 6 Spielen hatte Barry Sanders 1156. Wie du gesagt hast, Ashton Gentry ist schon bei 1248. Also aktuell ist Ashton Gentry auf einem sehr, sehr guten Weg, den All-Time Record in Single-Season Rushing Yards von Barry Sanders zu brechen.
Ja, und wenn er den bricht, dann ist Gentry nicht nur
Top-5-Pick?
Ja, müsste er eigentlich fast dann sein. Aber dann ist er nicht nur Heisman-Winner, aber halt auch, wahrscheinlich der beste Running Back von College-Footballer-Zeiten. Weil, wenn du so einen Ewigkeiten-Rekord brichst...
Ich wollte sagen, wann wurde der aufgestellt?
1900? Das muss man jetzt mal in Perspektive tun. Er hat jetzt fast 100 Yard Vorsprung auf Barry Sanders nach 6 Spielen. Barry Sanders in diesen nächsten 6 Spielen, oder der hatte dann so eine krasse Statistik.
Er hatte das Ding ist, kurz, sorry, ich habe gerade nachgeguckt, Games played Barry Sanders waren 11 in der Saison 1988. Also in 11 Spielen ist Barry Sanders 1988 bei Oklahoma State für 2628 Yards gelaufen, in 11 Spielen. Also hatte er pro Spiel ein 230 Yard Average.
Das Ding, und das ist genau, was ich zukommen wollte, die letzten 5 Spiele hat er fast 300 Yards pro Carry. Oder per Game geaveraged. Weil er ist von diesen 1156 auf 2628 gesprungen. Das sind fast 300 Yards pro Spiel. Bruder, das ist geisteskrank. Und das hier ist wirklich der Unterschied. Jetzt hat Genty einen kleinen Vorsprung, aber Barry hatte in diesem 7. Spiel über 300 Yards Rushing. Es muss.
Who knows?
Es gibt eine coole Tabelle, die ich glaube Fox gerade macht, wo die jetzt die Yards tracken. Also jede Woche vergleichen die Yards, die Genty und Barry Sanders nebeneinander haben. Und ich würde es ihm gönnen. Ich würde Genty es gönnen.
Das wäre nice. Er steht doch immer wie so ein Horrorman, weißt du?
Der Michael Myers,
so, Michael Myers steht einfach immer nur so, komplett ohne Körperspannung, und dann kriegt er den Head auf immer, pium, dreht er durch.
Und dann bricht er jeden Tackle. Bruder, der ist geisteskrank.
Nightmare.
Heisman Number 2.
Alright, so Tyler Warren haben wir schon drüber geredet, Penn State.
17 Catches, 224 Yards.
Den hätte ich gerne bei Fantasy, ey.
Tight End Love. Evan Bullock von Louisiana Tech, die Bulldoggen. 6 Total Touchdowns, 5 Passing, 1 Rushing, keine Turnovers, 48-21 Sieg. Er war richtig gut dieses Wochenende. Und dann der Texas Linebacker.
Über ihn haben wir, glaube ich, noch nie geredet, oder? Anthony Hill? Über ihn haben wir noch nie geredet, glaube ich.
Noch nie, aber 11 Tackles, 3,5 Tackle für Losses, 2 Sacks. Und er war einfach Shutdown auf dieser Defensive im Red River Derby gegen Oklahoma.
So, kommen wir jetzt zur Halftime oder zur Winning Celebration. Also es ist eigentlich schon eher so nach dem Spiel, wir sind eigentlich jetzt gleich durch.
Nach dem
wir
machen Spiel jetzt, vor dem Spiel.
Wir machen das sowieso. Nach BSU ist vor Broman State, also nächste Woche Dienstag geht es ja wieder los. Wir machen jetzt immer noch die Halftime. Dominik stellt mir ein paar Fragen. Und danach gucken wir noch auf die Top-Spiele für die kommende Woche Nummer 8 im College Football. Und dann ist die Saison, sage ich schon, ist die Folge vorbei. Aber Dominik, schieß los. Was hast du für mich?
Also, ich weiß, du isst kein Fleisch, okay? Alter. Aber stell dir vor, du weißt...
Ich habe ja lange Fleisch gegessen. Ja,
wie Fleisch sich schmeckt. Aber blind. Und ich erkläre dir dann, was es ist. Was würdest du lieber essen? Den Badger Stacker oder den Aggie Dog?
Einfach vom Namen her.
Vom Namen her.
Nochmal, Badger Stacker,
was? Badger Stacker. Und ich sagte die Schulen, Stacker, mit denen sie assoziiert sind. Badger, Wisconsin.
Okay, ja, das, die Schulen sind mir klar.
Aggie,
ja.
Texas A&M.
Ja, okay. Ich gehe einfach davon aus, dass es Tailgate damit was zu tun hat. Ich gehe davon aus, dass es mit um Barbecue geht. Und da vertraue ich Texas mehr. Deswegen gehe ich mit dem...
Dem Aggie Dog?
Dem Aggie Dog, ja.
Okay. Ich erkläre dir erstmal, was der
Badger... Ich hoffe, es ist kein Hund.
Nee, ist es nicht.
Okay.
Der Badger Stacker, den gibt es in Wisconsin, den kannst du auch im Stadion bestellen. Okay. Das ist ein Omelett, gefüllt mit Bratwurst, Sauerkraut und einfach mit so vielen verschiedenen Käsen überbacken.
Okay, klingt aber ganz nice eigentlich.
Das hört sich eigentlich nice an.
Klingt ganz nice, ja. Ich dachte, es kommt irgendwas Ekliges, deswegen.
Pro Biss hast du über 1000 Kalorien.
Nein, pro Biss.
Pro Biss.
Wie viel hat das ganze Ding denn dann?
Keine Ahnung, aber so stand's drauf.
Ey, das muss ich unbedingt holen, ey. Dann kann ich ein bisschen zunehmen, endlich.
Ja, aber es ist halt mit Bratwurst und so drin.
Ja, gut. Aber
Alter, das ist ein Herzinfarkt.
Das ist ein Herzinfarkt, ja.
Aber gut, dass du mit dem Aggie Dog gegangen bist.
Jetzt, das ist irgendwas Ekliges, oder?
Es ist nur ein 1,20 Meter und 5,5 Kilo Hotdog bei Kyle Field. Mit Nacho-Cheese, Jalapenos, Ground Beef, Gurken, alles drauf.
5,5 Kilo.
5,5 Kilo.
Und die bestellt man mit 20
Meter
Leuten.
20, das ist so ein langes Ding.
Aber ich würde so gerne mit Sami mal dahin fahren. Und dann, ich hoffe, Sami könnte den probieren. Einfach so 1,20 Meter.
Bruder, ein 5,5 Kilo Hotdog.
Aber den bestellst du dir doch mit 20 Leuten.
Den musst du eigentlich, aber...
Den kannst du ja nicht mal zu 5 kriegst du den nicht
lernen. 1,20 Meter, was...
Das ist krass.
Okay. Ey, ich habe das geschaut. Ich habe Bock, mal nach Kyle Field zu gehen und diesen.
Ey, wie geil wäre das? Wir machen Bromance-Ausflug und wir essen alle diesen Hotdog zusammen.
Ich musste das nachschauen, und ich dachte mir einfach, okay, Es ist geil, jetzt habe ich auch natürlich Hunger. Aber ja, College Football ist nochmal anders, wenn man crazy. So einen Aggie Dog und einen Badger
hat. Also es klang beide schon nasty. Ich dachte wirklich, als du gefragt hast, kommt irgendwas Ekliges. Aber es klang jetzt, gut, es ist ein großer Hotdog, aber kann ja trotzdem lecker schmecken.
Aber und das Omelett klang jetzt. 20, stell dir das vor, Bruder.
Das ist wirklich.
Für einen Hotdog.
Das ey, ja, ich finde, was ich krasser finde, sind sogar die 5,5 Kilo. Weißt du, 5,5 Kilo, überleg mal, wie viel Gewicht das ja, ist. Als ein Kilo, Hotdog. So, das finde ich noch krasser Kilos. Eigentlich als 1,20.
Ey, das ist eine dicke Wurst auf jeden Fall. Ja, okay.
Das war gerade zu. Die Pause war ein bisschen zu lang gerade, Dominik. Die Pause war zu lang. Okay, stellst du zur Zeit eine Frage. Die Pause war zu lang. Crazy.
Alright. Okay, kurz. Würdest du lieber der Head Coach von Wyoming sein, aber niemals irgendwo hingehen können? Also du bist immer da.
Also ich habe keinen anderen Job. Ich kann nur da. Ich
alles.
Bin da fest.
Du bist okay. Nur da.
Okay.
Ob du gewinnst oder nicht, kommt auf dich an. Oder
aber ich werde auch nicht gefeuert.
Kannst doch nicht gefeuert werden,
okay.
Bis du retirest.
Okay.
Oder der Offensive Coordinator oder Defensive Coordinator bei der größten Schule sein, also jeweils die größte Schule, aber jedes Jahr wechseln müssen. Also das heißt, du musst jedes Jahr Alabama, Oklahoma,
nee,
Oklahoma,
safe Wyoming. Safe Wyoming.
Du wirst lieber bleiben?
Weil ich liebe Laramie, ist eigentlich geil, ist wirklich eine geile Stadt, es ist klein, aber ich liebe kleine Städte. Zwischen Berlin sage ich auch immer, ich sage auch zu jedem, Berlin ist mir einfach zu groß. Ich komme in großen Städten nicht klar, so. Weiß ich nicht, ich bin kein Fan davon. Laramie, einfach geil als kleine Stadt. Du warst ja auch schon öfter da, als du gespielt hast. Deswegen, ich finde es einfach geil, du hast die Natur direkt da, so und weiß nicht, ich find's ganz geil. Und ganz ehrlich, ich bin auch ein Typ, ich brauche sowas Beständiges. Ich hasse das so, nicht zu wissen, ich könnte das nicht zu wissen, was ich nächste Woche mache. Weißt du, ich muss immer einen Plan haben. Ich bin so ein Typ, ich muss immer wissen, was ich mache und immer wissen, was nächste Woche ist, übernächste Woche. Ich brauche einen Plan, weißt du, ich meine? Und wenn ich jetzt wüsste, ich muss jedes Jahr den Job wechseln. No way, das kann ich nicht, so, das bin ich gar nicht der Typ für. Das ja. Könnte ich gar nicht. Weil ich brauche ein so ein Ding und das grind ich dann.
Ja, das ist nice, auf jeden Fall, wenn man das, dann, ja. Hey, du hast einen Standort, du bist zu Hause, du fühlst dich zu Hause. Es kommt vollkommen darauf an, wie du dann performst halt. Weil wenn du sagst, hey, der kann nicht gefeuert werden, aber der geht jedes Jahr 1-11.
Auch nicht
schön. Das ist auch nicht gut.
Ja gut, aber Wyoming wird ja mit mir als Headcoach undefeated gehen.
Nein. Hansi.
Never ever. Ich hätte meine ganzen Leute, die das für mich machen müssen, ich habe ja gar keinen Plan von Headcoach sein und Playcalling und was weiß ich was. Aber wenn ich es mal ausruhen könnte, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall Wyoming.
Aber
dir doch auch, oder nicht? Ich würde dich so einschätzen, dass du sagst, bei dir auch.
Ich würde OC nehmen.
Ehrlich?
Ich liebe Boah. Utah State, ich würde da auch coachen wollen und alles.
Boah, ne.
Ich bin halt einfach so ein Competitor. Wo ich dann sage, wenn ich jetzt jedes Jahr mich an den Allerbesten messen kann, verbessere ich mich
okay,
auch.
Okay, das ist ein Punkt. Ja, okay.
Und du hast dann auch den Spaß, weil wenn du dann sagst, du machst das für 30 Jahre und gewinnst 7 National Championships, das ist auch geil.
Ist auch geil. Aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen die Frage. Und Family auch. Überleg mal.
Ja,
Überleg mal, du musst so, du hast Familie auch irgendwann, Kinder und so weiter und du musst, jedes Jahr bist du woanders?
Ich sehe das auch so.
Du kannst ja gar keine Familie haben.
Du
musst ja dann schon entscheiden, da musst du, als Coach generell schon schwierig, aber da musst du dich ja schon entscheiden, ne, hab ich eine Familie oder bin ich Coach?
Genau. Und
weil das kannst du gar nicht so viel
treffen. Wenn das der Fall wäre, und wir reden hier nur hypothetisch und alles, also wenn das der Fall wäre, Bruder, ich wäre... Keine Familie, ich hätte keine Kinder, das würde ich denen auch nicht antun. Ich wäre dann einfach nur Football, Football, Football. Nur hypothetisch gesehen. Aber das ist der einzige Weg, wie man sowas machen könnte.
Deswegen, also das ist halt auch ein großer Sacrifice, ne? Also das ist schon, das muss einem bewusst sein, wenn man sich für sowas entscheidet, ne?
Wie viel Zeit?
Aber gut, das ist halt alles hypothetisch, ne?
Ja, investieren müsste, das ist schon crazy.
Also generell als Headcoach bei Wyoming ja auch. Du hast ja auch fast gar kein Leben. Aber dann hast du wenigstens einen einzigen Standpunkt, du bist halt da, du travelst ja trotzdem, aber du bist in der Offseason da, du musst nicht jedes Jahr umziehen, andere Schulen für deine Kinder, es kommt ja alles noch oben drauf. Allein deswegen, das ist schon ein anderes Argument wieder, aber allein deswegen würde ich schon nicht machen.
Ja, also. Ich bin da vollkommen zustimmen, dass auch ein Headcoach unglaublich viel Verantwortung hat, egal auf welchem Niveau, aber du bist wenigstens derjenige, der es auch entscheiden kann, okay, hey, heute off day, ich brauche mal Zeit mit Familie oder hey, mein Associate Head Coach, der kann mal auch einen
Tag übernehmen. Aber du hast die Verantwortung dafür.
Genau. Aber
wenn du sowas callst und dein Team performt scheiße und das Training läuft nicht.
Ich würde jetzt nicht sagen, okay, das machst du in der Mitte der Saison. Nein. Aber als Head Coach kannst du das auch beeinflussen. Und das ist eins der größten Sachen. Ich habe das noch nie öffentlich drüber besprochen. Ich weiß nicht, ob auch viele das wissen. Aber Coach Matt Wells, er war auch sehr, sehr zeitverzögert.
Gib mal kurz Kontext, wer genau ist
er? Er war mein Head Coach, er ist jetzt der OC bei Kansas State. Er war auch sehr zeitfokussiert im Sinne von, du musst Zeit für die Familie nehmen. Mhm. Er war damals arm oder nicht arm, er hat halt angefangen in diese Coaching-Karriere rein.
Also einfach so einfache Verhältnisse. Also.
Richtig, nicht schlechtes Leben, aber halt einfach...
Einfaches Leben?
Ja, nee, oder was meinst du? Wie will man es in Kontext machen? Er hatte nichts, kein Pfennig zu seinem Namen, er musste sich alles erarbeiten. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, seine Frau hat die Verantwortung übernommen, 2 Jobs gehabt, wurde dann auch noch schwanger und er musste dann sich immer steigern und steigern, dass er auch irgendwann mal sich aufbauen konnte und sich um sie pflegen kann und jetzt auch die 3 Kinder. Also Wyatt ist der Jüngste, er ist jetzt nicht mehr jung, das ist Quarterback in der Highschool. Das ist so krass, ich kenne ihn noch als 8-Jährigen, jetzt ist er Quarterback in der Highschool. Crazy. Aber musste sich um sie pflegen, kam dann zu Utah State, wo er auch gespielt hat in den späten 90ern, war dann Assistant Coach, OC und dann Head Coach. Und dann hat er diesen Payday bekommen, ich glaube, es waren 18 Millionen oder so, von Texas Tech. Bruder, ich konnte mich nur freuen für ihn. Safe. Ja, es war scheiße, weil er uns verlassen hat, vor allem ein Jahr vor meinem Seniorjahr.
Ich weiß genau, was
aber du meinst. Aber 18 Millionen zu bekommen,
wie jemand, der so gegrindet hat,
ja, hat, muss man ihn loben auf jeden Fall. Und für ihn war es auch immer wichtig, egal welche Coaches er geholt hat, er wollte wissen, wie ist dein Familienstand, wie geht's mit deiner Frau, deinen Kindern, und sagt, wegen mir verpasst du nicht am Samstag im Spring Training oder halt im Spring, wo wir gerade sind, dein kleines Kind sein Baseballspiel oder so. Du gehst rüber, du kannst mir nicht sagen, du arbeitest hast Überstunden, dafür, du gehst heim.
Und das ist geil. Ja,
das ist
geil.
Respekt. Das ist einfach ein Riesenrespekt, den ich sagen muss, den ich vorhin habe.
Das ist geil.
Und so ein Coach, für so jemand, so eine gute Person will man auch spielen.
100%. Und auch für so einen will man auch arbeiten und einstehen. Das ist halt auch, wenn du Coach bist und du weißt, dass dein Headcoach so ist, kann ich mir nur vorstellen, ich rede ja nur immer von rein hypothetisch, ich war ja noch nie in der Situation, aber kann ich mir halt auch vorstellen, dass du halt für so einen dann auch viel mehr, also viel lieber arbeiten willst und alles geben willst, wenn du arbeitest, weil du halt weißt, ey, du hast diese ganzen Freiheiten und du willst ja irgendwas zurückgeben. Weißt du, was ich meine? Und dadurch bist du, glaube ich, dann noch mehr, du hast noch eine höhere Motivation, wenn du dann arbeitest und dann Spiele sind, im Training, Coaching, was auch immer, dann 110% gibst du, nicht nur 100.
Genau.
Dann gibst du immer noch diesen extra Prozent. Und ja, das ist halt ein Geben und Nehmen. So, ne? Das ist schon geil, bin ich auf jeden Fall bei dir. Das ist eine geile Story. Alright, waren das die beiden Fragen?
Das waren die beiden Fragen.
Alright, ey, das waren geile Fragen, Dominik. Ey, Props. Ey, was wir unbedingt machen müssen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, du hast es wieder vergessen, aber diese Woche werde ich es machen. Ich stelle mir einen Timer im Urlaub, ich packe eine Story rein und dann könnt ihr Fragen schreiben, die ich dann Dominik stelle. Ah, weil wir haben bisher immer nur eigene genommen, aber die Idee war ja eigentlich immer schon, dass wir von euch die Fragen nehmen und ich die dann Dominik stelle oder Dominik sie mir stellt und wir zusammen darüber reden. Wir können auch mal generell, wäre auch lustig, eigentlich ein Segment machen, wo wir einfach jede Woche beide das machen und wir haben beide eine Frage für den anderen. Könnte man auch machen.
Das könnten wir auch machen.
Müssen wir überlegen, wie wir das genau biegen und machen, aber wir fänden auf jeden Fall die Idee geil. Also wir müssen es einfach machen. Wir sagen es immer, aber machen es nie, deswegen wir müssen es jetzt mal machen, dass wir von euch Fragen nehmen. Ich habe nämlich auch voll viele Nachrichten bekommen mit, ey, ich fange halt College Football an zu gucken und es macht übelst Spaß, aber es ist irgendwie schwierig reinzukommen und so weiter. Und es ist auch schwierig. Überleg mal, wie viele College-Teams es gibt und wie viele extra Regeln, anders von der NFL, wie viele Spieler, die man nicht kennt, die ganzen Namen, die wir hier im Podcast hin und her werfen und so. Wenn man gar nicht drin ist, ist es schwierig zu verfolgen. Deswegen, falls ihr Fragen habt, wir packen eine Story rein. Auch Fragen, es gibt keine dummen Fragen. Wenn ihr fragt, ey, wie ist nochmal das, warum können Quarterbacks die Deals machen, warum verdienen vielleicht Quarterbacks mehr Geld mit irgendwelchen Deals und andere Spieler weniger, was ist nochmal das Transferportal, warum war der und der Spielzug gut oder schlecht, egal was, packt die Fragen rein, wir versuchen eine Antwort zu finden in diesem Podcast, weil dafür sind wir da, wir wollen alle abholen, wir haben es ja in der Podcast-Beschreibung reingepackt, von College-Football-Anfängern, die gerade reinkommen wollen, aber College-Football geil finden, bis zu den größten College-Football-Nerds, die Dominik es ist. Deswegen, also wir wollen alle natürlich abholen und gerade deswegen packt alle Fragen rein, wir werden es ab nächste Woche machen und ich sage es jetzt hier und wir werden es tun. So,
Mic Drop.
So, aber wir haben, bevor wir das Mic droppen und ausmachen, haben wir noch die Top-Spiele der Woche 5. Nee, Woche 5 sag ich schon. Woche
8.
Ich habe gerade hier 5 auch gelesen wegen einer anderen Stat, aber Woche 8 natürlich, nicht Woche 5. Ich habe gerade nämlich Georgia gelesen, 5 ranked und war gerade dann deswegen bei 5. Alright, Woche 8, was sind die Top Games der Woche?
Wenn ihr vorhabt, Apfelpflücken zu gehen oder vielleicht
jetzt ein paar Kürbisse mit anschauen Scheiße. Wollt
und eure Freundin euch fragt, ja, hey, es ist Samstag, NFL ist erst am Sonntag, dann sagst du ihr einfach, hey,
I don't give a shit.
Es ist mir egal. Du kannst mir mit was auch immer kommen, aber heute bewege ich mich nicht von der Couch, weil Leute, wir haben 2 Wochen hintereinander einfach so unglaublich geile Spiele.
Let's go.
Man kann nicht
College diese Football, Woche ist wieder absurd.
Die ersten 5 Wochen, es gibt ein paar gute Matchups, es gibt ein paar coole Sachen, aber dann später in der Saison wird es besser und besser. Was würdest du vergleichen? Ist es, wenn du so einen Lollipop lutscht und dann endlich ankommst am Kaugummi in der Mitte? Oder was würdest du vergleichen, dass das einfach...
Meinst du, dass es dann
oder
besser
wie
wird?
Ein feiner Wein, der besser wird über Zeit. Ja. So ist College Football, weil es wird geiler die und
Matchups
geiler.
Halt, du hast halt bei jedem Matchup immer mehr und auch immer bessere Storylines, die zu dem Spiel passen. Und deswegen hast du immer mehr Anticipation, also immer mehr Vorfreude, ist glaube ich das richtige Wort, auf diese Spiele, weil du weißt, ey... Alabama hat fast gerade verloren, dann die müssen wieder zurückkommen. Du hast diese ganzen Storylines um diese Spiele rum, die am Anfang ja noch nicht da sind.
Ja,
und jetzt weißt du, wie die ganzen Teams stehen und wie sie gerade, wie die Mentalität im Team ist, was die Teams machen müssten, damit folgende Dinge passieren. Deswegen, das ist schon geil. Deswegen gebe ich dir vor, es gibt recht, das ist geil.
Rivalitätsspiele. Die Spiele haben größere Auswirkungen. Auf einmal kannst du nicht mehr verlieren, weil es geht um alles.
Du musst gewinnen, um in die Playoffs zu kommen bei den meisten Teams. Bei Alabama zum Beispiel, erstes Spiel, wo wir gleich drüber reden.
Der dritte Samstag von Oktober, Third Saturday of October. So wird es wirklich benannt. Jeder weiß genau, a Third Saturday of October, ich bin auf der Couch, kannst mir Bier holen, nichts anderes machen.
Für alle, die neu sind, kann man vergleichen mit Witching Hour, Red Zone, ab 21 Uhr, alle Spiele können sich nochmal drehen.
Ja,
und das ist genau, wo wir uns gerade hier befinden, nur auf einem größeren Spektrum. Weil wir reden natürlich jetzt nicht über irgendwie drittes oder viertes Quarter oder so, aber wir reden hier gerade über, ey, wir sind gerade eigentlich in der Halftime und was jetzt danach passiert... ist ausschlaggebend. Und deswegen redest du gerade über dritten Samstag Oktober. Das ist hier die Witching Hour des College Football. So, es ist so.
Und dieses Rivalspiel, Nummer 7, Alabama.
Gegen das ist ein crazy game.
Nummer 11, Tennessee. In Tennessee, Neyland Stadium, 100.000 der Leute in Knoxville, Tennessee. Letztes Jahr wurden die Goalposts abgerissen und in den, oder vor 2 Jahren, wurden die Goalposts abgerissen und in den Fluss geworfen. Und jetzt spielen sie wieder gegeneinander. Und beide Teams, sehr shaky, beide Teams.
Beide sind am Struggeln.
Momentan würde ich nicht wissen, wer 100% Favorit ist. Emotionen und Atmosphäre auch bei Tennessee. Spieler bei Alabama. Aber das wird auch ein geiles Spiel. Und was immer cool ist.
Stell mal vor, Alabama verliert.
Wenn Alabama verliert, dann kann das sein vielleicht mit den Playoff-Chancen.
Stell mal vor, Alabama ist nicht in den Playoffs.
Oder,
guck mal, Alabama war immer safe in den Playoffs eigentlich die letzten Jahre, obwohl es nur 4 Teams waren. Jetzt ist das erste Jahr, wo es 12 Teams sind. Und stell dir vor, obwohl es von 4 auf 12 erweitert wurde, und das ist das erste Jahr, wo Alabama also eigentlich dann nicht schafft.
Das ist dann crazy. Du schlägst Georgia, verlierst dann gegen Vanderbilt. So Tennessee krass. Und dann vielleicht auch gegen LSU noch. Und dann hast du Auburn am Ende, egal wie Auburn spielt, das Spiel wird geil. Also Alabama gegen Tennessee wird
das
geil.
Das ist ein Must-Watch-Game.
Was ich auch liebe und mein guter Kollege hat das auch jedes Mal machen können, hat nie gegen Tennessee verloren, aber du rauchst Zigarren nach dem Spiel. Du kriegst dann diese richtig netten $1,000, $2,000 Zigarren, die du dann nach dem Spiel rauchst, einfach als Siegerehrung.
Oh.
Das ist auch cooles Ding.
Hast du vollkommen recht. Lass uns kurz noch, weil wir haben die Zeiten nicht dazu geschrieben, damit einfach alle Leute kurz abgeholt sind, wann diese Spiele jeweils sind. Weil College Football ist ja so ein bisschen verteilt über das ganze Wochenende. Ist ja nicht nur Samstag, sondern es ist ja auch manchmal, ne, wir haben verschiedene Spiele, verschiedene Zeiten. Das Spiel, Alabama Nummer 7, zu Gast bei Nummer 11 Tennessee, ist am Samstag um 9.30 Uhr deutsche Zeit. Also watchable. Man kann es gucken und man kann Sonntag auch schlafen.
Das ist richtig nice. Das Spiel macht Bock. Ich werde das auf jeden Fall einfach suchten. Also, Leute, Alabama gegen Tennessee. Mann, oh Mann, ich mache da keinen Geheimtipp. Ich bin für Alabama. Ich bin wie Forrest Gump.
Du bist für Alabama oder sagst du, Alabama gewinnt?
Ich sag Alabama gewinnt.
Aber du bist auch, also wofür brootest du?
Ich bin für Alabama. Ich sag, Alabama gewinnt. Ich
und du bist route auch dafür,
für dass, Alabama.
Okay. Manchmal ist ja so, weißt du, dass du sagst, du denkst, Alabama gewinnt, aber bist eigentlich dafür, dass sie verlieren, weißt
ich
du?
Bin, ich bin Forrest Gump. Nein. Wie er nach Jenny schreit. Ich schreibe Blitz, Bama Blitz.
Du mit deinem komischen Vergleich.
I don't give a piss about nothing but the time.
Leute, ihr merkt, es wird Zeit, dass wir den Podcast hier zumachen. So, wir haben noch zwei andere Spiele für euch. Nummer 5, deswegen kam ich eben auf Woche 5, Nummer 5 ranked Georgia, zu Gast bei Nummer 1 ranked Tennessee.
Nee.
Spaß, Texas.
Texas, Bay.
Ey, ich wollte nochmal gucken, ob Dominik aufgepasst hat. So, Nummer 5 ranked Georgia bei Nummer ranked Texas. So, ich bin ganz klar, ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, wer gewinnt, wer verliert, crazy, Texas kommt, ey, Texas spielt zu Hause, Matthew McConaughey wird an der Seitenlinie sein das und durchdrehen, weil er ist, glaube ich, der bekannteste Fan von den Texas Longhorns. Muss Texas.
Bevo ist auch am Start. Bevo, das Maskott von Texas, ist ein Stier, sagt man das so?
Bulle.
Oder Longhorn.
Das ist richtig, ja, so ein Bulle mit...
Richtiger Bulle mit den langen Hörnern, Longhorn.
Ja, genau.
Der ist auch am Start, Atmosphäre wird geil. Bruder, das ist wieder ein College-Football-Playoff-Spiel. Das muss man so sagen.
Das ist Georgia gegen geil, Texas. Genauso geil wie letzte Woche Ohio State, Oregon. Das ist das Spiel, was ihr diese Woche gucken müsst.
Ja, und das ist um 1:30 Uhr. Also, ja, hey, Schatz, ich komme gleich ins Bett. Alabama gegen Tennessee ist gleich vorbei. Und dann kommt die...
Musst du den leisen Wecker
dann
stellen.
Dann kommt die Werbung. Oh ja, Georgia gegen Texas fängt jetzt an. Da bleibe ich auch noch
wach. Ja gut, aber man kann ja sogar pennen gehen und sich einen Wecker stellen. Wenn man nicht...
Alabama gegen Tennessee könnte ein Spiel sein, es geht in Overtime und dann geht es direkt rüber Georgia gegen Texas.
Ja, und du kannst dann, wenn du dann damit fertig bist, morgens direkt Brötchen und frühstücken.
Ja, dann das London-Spiel anschauen.
Und dann kannst du so pennen von so zwischen 9 und 15 Uhr kannst du pennen, hast eine halbe Stunde Zeit, 15:30 Uhr dann London-Spiel, aber gut, das ist nicht so interessant, Patriots gegen Jaguars. Und das ist das schlechteste London-Spiel.
Das ist Wyoming gegen Utah State.
Das ist das schlechteste London-Spiel dieses Jahr, aber trotzdem kann man es ja vielleicht, wenn man Fantasy-Spieler da hat oder so, kann man es
ja
angucken.
Aber ja, ich bin gespannt. Carson Beck, momentan nicht so gut gespielt, gegen einen Quinn Ewers, der reinkommen muss.
Auch krass,
geiles Quarterback-Battle.
Und
beide Defensiven.
Und beide nächstes Jahr Draft-Eligible. Und wir müssen auch dazu sagen, Carson Beck, eigentlich ja in die Saison, haben wir auch schon gesagt, in die Saison reingegangen als eigentlich Number-One-Quarterback nächstes Jahr im Draft. Aber sein Draft-Stock ist am Tumble. Der geht weiter runter und weiter runter. Und wie du schon gesagt hast, Shedeur Sanders, du hast mehrere Quarterbacks, die gerade den Push über Carson Beck machen. Und was das für Carson Beck nächstes Jahr im Draft heißen könnte, ganz einfach, der verliert gerade ein paar Millionen Dollar.
Ja,
und nicht nur ein paar, vielleicht sogar 10 Millionen Dollar, wenn er von Top 5 auf Nummer irgendwie 20 slippt oder so. Der verliert ja nicht nur ein paar Millionen, sondern das geht von 35 Millionen garantiert auf 15 Millionen runter.
Ja, ich finde es gut für viele
Teams. Für den ist einiges auf dem Spiel.
Ohne jetzt zu viel in die NFL zu geben, einen Typen wie Carson Beck, der jetzt ein bisschen fällt, ich finde es gut, weil dann, wenn du als Dritter overall bist, dann musst du nicht sagen, ja, ich muss jetzt unbedingt einen Quarterback holen. Du kannst dein Team verstärken und dann spät wieder reintraden. Und
genau. Deswegen fallen auch ein paar gute Quarterbacks immer tief und werden später in der ersten Runde gedraftet, wie zum Beispiel Lamar Jackson.
Ja.
Gleiches Prinzip.
Immer noch geisteskrank.
Ja, ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Du tradest nochmal rein, 32. Pick, erste Runde, holst du Lamar Jackson und denkst, okay, wir haben erstmal noch einen Flacco, der spielt. Weißt du noch, die erste Spielzeit mit Lamar Jackson? Irgendwie outside, spielt Wide Receiver oder ist irgendwie dann da, kommt rein in der Motion oder so. Flacco ist eigentlich noch Starting Quarterback und langsam easst du ihn rein in deine Offensive. Deswegen, aber bin dafür, weil du sagst, wir wollen nicht so viel in der NFL, schreib uns mal bitte, weil ich finde es ganz geil, wenn wir so ein bisschen College Football immer connecten mit Draft und Rookies in der NFL, weil ich glaube, das ist, was viele interessieren könnte. Ich rede mit Dominik gerade das erste Mal darüber.
Oh, yeah.
Aber ich glaube, das ist ein gutes Ding, was wir immer weiter und mehr machen sollten in diesem Podcast, weil ich glaube, viele Leute interessiert es, weil du bist nicht nur College Football Fan, sondern auch NFL Fan, die meisten, nicht alle, viele gucken auch nur College Football oder nur NFL. Aber ich glaube, diesen Übertrag zwischen College Football und der National Football League ist, glaube ich, das, was viele interessiert. Schreibt uns mal gerne, ob ihr das genauso seht oder ob das gerade eine dumme Theorie ist, die ich gerade habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das viele von euch interessiert. Okay, letztes Spiel, must watch, weil wir reden jetzt, glaube ich, schon anderthalb Stunden oder so, ist Number 24 ranked Michigan, die auch getumbled sind, die gerade nicht gut aussehen, aber gegen Number 22 ranked Illinois.
Champaign, Illinois. Luke Altmaier, die erste Chance, sich da in die Heisman-Debatte rein zu involvieren.
Das ist immer noch ein crazy Take.
Aber okay. In Illinois, ich sag's dir, Bruder, wenn du dann auf einmal anfängst, gute Spiele zu haben gegen gute Teams, ja, dann kommst du aus dem Nichts. Illinois, es hört sich komisch an. Aber
crazy. Wann war der letzte? Hat überhaupt irgendein Spieler von Illinois mal einen Heisman gewonnen?
Nee, würde ich nicht denken. Also,
Illinois. Alles ein Dark Horse.
Ey, die Fighting Illinois. Ich weiß, was du meinst. Er ist ein Dark Horse. Ich sag ja auch nicht, dass er gewinnt. Er ist noch weit entfernt. Aber von Statistiken her und was für Matchups er hat,
er hat halt die Chance, sich zu beweisen, dass er dann da oben hinkommt, wenn er gut spielen sollte. Das ist das, was du sagst.
Genau, es sind für ihn die zwei wichtigsten Wochen seiner College-Football-Karriere bis jetzt.
Ja.
Weil er wirklich, wenn er in den nächsten zwei Wochen 6 oder 7 Touchdowns macht und 0 Picks,
ja,
dann steht er 20-1 und du hast ein Ranked Michigan geschlagen und Oregon.
Ja, aber
okay. Rein theoretisch gesehen.
Ja, aber Michigan sehe ich vielleicht noch. Aber dass Illinois reinkommt.
Ich sag, Illinois schlägt Michigan. Ich sage, es wird nicht mal nah.
Ja, aber Oregon. Reden wir nächste Woche drüber, aber das ist ein ganz anderer Take.
Ich sag, Illinois schlägt Michigan. Das ist nicht mal ein Upset. Ich denke einfach, Michigan
ist kein Upset.
Illinois
ist
zu einseitig.
Illinois
gute Run-Defense schlägt Michigan. 2 Touchdowns safe.
Alright, so. Kommen wir noch schnell zum Upset-Alert und dann machen wir das Ding zu.
Ich hab noch eine ganz kurz. Ey, ich weiß.
1,30, Leute. Aber ich weiß, okay,
nein,
komm.
Sei doch nicht so einer, der auf die Zeit schaut.
Ich bin nicht der Boomer. Alright, let's go. Dominik.
Nebraska gegen Indiana. Nebraska at Nummer 16 Indiana. Auch ein sehr geiles Spiel. Nebraska nur eine Niederlage diese Saison. Indiana undefeated. Wird ausverkaufte Hütte in Bloomington sein. Auch ein spannendes Spiel, wo man anschauen muss und sagt, Leute, wir haben ein paar richtig geile Spiele. Aber es fängt am Freitag an. Und ich picke den Upset nicht, aber Leute.
Ich dachte gerade schon, du sagst es.
Nein, ich picke ihn nicht. Ich bin eine Ente, okay? Ich bin eine Diehard-Ente. Nummer 2 Oregon spielt Gast bei Purdue, bei den Boilermakers in West Lafayette, Indiana. Purdue ist 1-5. Die sind kein gutes Footballteam dieses Jahr. Aber weißt du was? Das hat Iowa vor ein paar Jahren schon mal gedacht, das hat Penn State schon vor ein paar Jahren mal gedacht und das hat Ohio State vor ein paar Jahren mal gedacht. Was die alles zusammen haben mit diesem Oregon-Team ist, die sind zu Purdue gegangen, die haben das Nummer 2 Ranking gehabt und die haben alle eine auf die Fresse bekommen von Purdue. Ich glaube, Iowa war sogar zu Hause. Aber die anderen Teams, keine Ahnung, das ist verhext. Es ist diese schwarze Magie, die Purdue hat.
Purdue steckt nochmal zu Teams.
Freitag nachts, Purdue wird ihre schwarzen Uniforms tragen.
Das ist auch alles gleich.
Es wird ausverkauft sein. So haben sie es gegen Ohio State und Penn State gemacht. Es wird ausverkauft sein. Ah ja, wir haben jetzt gerade einen emotionalen großen Sieg gefeiert.
Es ist ein Trap Game.
Es ist ein hundertprozentiges Trap Game. Und Oregon muss jetzt auch rüberreisen, einen Tag früher, ist eine kurze Woche, müssen 2 Zeitzonen rüberreisen nach Indiana. Ich sag, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, wie man es denkt. Es könnte ein hässliches Spiel sein für Oregon. Ich hoffe, dass die gewinnen, weil ich will weiterhin, dass sie so gut bleiben. Aber auf das würde ich achten. Das Spiel ist, glaube ich, erst um 2 Uhr in der Früh. Also Freitag auf Samstag, das ist übelst spät.
Also wenn wir Samstag aufwachen, dann wissen wir Bescheid,
aber was passiert ist. Ich stelle mir einen Wecker um 5 Uhr in der Früh, weil dann sind wir so gegen Fourth Quarter. Und wenn es da eng ist, bin ich hellwach. Aber ich bin gespannt, wie Oregon sich da in Purdue testet.
Alright, Dominic, call your upset. Was ist dein Upset of the Week? Dominic steht gerade 6-5. Er hat 6 Upsets richtig getippt, 5 falsch. Aber das ist schon mal eine sehr gute Quote für Upsets tippen. Ist es eine sehr gute Quote. Also, call the upset. Was ist dein Upset von Woche 8. Ja, 8.
Ich
bin ja bei der NFL die ganze Zeit, deswegen auch Woche 8.
Ich hau eine Granate hier raus. Und ich will, Leute, dass ihr es mir hören lasst, wenn es falsch ist.
Ich sehe es gerade schon, das ist absurd.
Aber ich sehe ein Team, das momentan in den Top 10 ist, das nicht in die Top 10 gehört. Das jetzt halt auch emotional nicht so ist, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Aber die haben ein Auswärtsspiel gegen ein Team, das hat angefangen gerankt, wurden auch ein paar Mal upset. Aber die spielen in Kentucky. Die spielen gegen Louisville. Und das Team, das auf dem Nummer 6 Ranking ist, das sind die Miami Hurricanes, sind für mich Frauds. Die sind nicht
Pretender.
Top 10. Pretender.
Call them Pretender.
nicht Contender. Und ich sag, die gehen nach Louisville und kriegen eine von Jack Harlow's Cardinals auf die Fresse. Und ich sag, dass die Louisville Cardinals unranked die Miami Hurricanes überraschen und besiegen. Und das ist mein Upset der Woche.
Das ist ein crazy Tipp, aber wenn der aufgeht, Props.
Ey, ich hol mir die Krone, ich hol mir Fried Chicken, wie sie es in Kentucky machen. Und ich feiere mich, wenn Louisville gegen Miami diesen Upset schlägt. Aber ja, das sind momentan... Ey,
wir werden es sehen. Ihr wisst Bescheid. Das sind die Games to Watch von der Bromley State University. Ihr habt hoffentlich alle gut in dieser Lecture zugehört und gleich schließen wir die Lecture auch.
Mal freundlich. Wyoming 1-5, Utah State 1-5. Wer hat am Ende des Jahres den besseren Rekord?
Also dazu
willst du schnell tippen?
Warte, dazu muss ich einmal kurz den Schedule angucken.
Ich wüsste ihn auch selber nicht, aber ich glaube nächste Woche, nicht diese
kommende. Wyoming spielt jetzt gegen San Jose State.
Genau, am 27.
Lass mich gucken. Spielen dann wir gegeneinander. Genau, am 27. spielen wir gegeneinander. Genau. Dann New Mexico, Colorado State, Boise.
Ihr spielt doch Boise, wir haben gegen Boise schon auf die Fresse. Bruder, Utah State
gegen Washington
ist so State. Grottenschlecht.
Guck mal, ich sage folgendes. Wyoming gewinnt, San Jose State. Utah State, ich sage einfach gewinnt, weil ich muss sagen, Wyoming gewinnt. Aber wir knappes Ding. Wir verlieren New Mexico State, wir verlieren Colorado State, wir verlieren Boise State, wir verlieren Washington State. Also ich sage, Wyoming gewinnt am Ende der Saison 2 Spiele.
Ja, also Utah State, wir spielen gegen New Mexico. Ich glaube, da gewinnen wir. Wenn wir gegen Wyoming gewinnen, dann haben wir 3 Siege. Und dann, ich glaube, Hawaii könnten wir schlagen. Ich denke 4-8. Ich denke 4-8 wird
maximal. Utah State. Aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Musst du sagen.
Ja.
Mehr als 4 kann nicht passieren.
Ich glaube, Bowl eligible wäre ein Weltwunder. Aber jetzt mal anschauen. Wir haben einen 50-Burger kassiert gegen UNLV. Wir haben einen 60-Burger kassiert gegen Boise. Wir haben einen 40-Burger gegen Temple. Temple kassiert. Ja, ich habe keinen Bock auf Utah State
diese Saison. Guck doch Wyoming an. So, wir haben gegen North Texas 44-17 verloren. North Texas.
Ja.
So, klar, wir haben gegen BYU verloren, undefeated. Gegen Arizona State sind auch besser, als wir alle gedacht haben. Okay.
Idaho.
Wir haben gegen Idaho verloren, 17-13, so. Wir haben gegen Air Force gewonnen, das war bisher unser einziger Sieg. Aber ich habe Wyoming diese Saison aufgegeben. Was soll ich euch sagen? Ich kann es nicht sugarcoaten. Aber du hast Utah State auch vergeben. Also alles gut.
Hey, Rennen.
Beide sind scheiße.
Rennt alles gut, Genty für mehr Yards gegen euch als gegen uns.
Da können wir eine Wette. Warte, wie viele Yards waren das bei Boys?
182 und 3 Tuddies gegen uns.
182, 3 Tuddies?
In der ersten
Müssen Halbzeit. Müssen wir nochmal drüber reden. Stimmt, es war nur eine Halbzeit. Wenn wir über die erste Halbzeit wetten, dann sage ich okay, aber ich glaube, er läuft mehr gegen Wyoming. Alright, Leute, ihr merkt schon, wir reden gerade nur noch Scheiße und verhaspeln uns hier und reden dummes Zeug. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, danke für eure ganzen Bewertungen. Hast du gesehen, wir haben auf Spotify 1200 Bewertungen,
jetzt haben wir geknackt. Richtig geil.
Also vielen Dank nochmal dafür. Falls ihr neu zuhört, wir haben noch ganz viele andere Folgen, könnt ihr nochmal reinhören, wie man College Football gucken kann, was sind nochmal Conferences, Realignments, was ist das Transfer Portal. Falls ihr neu seid im College Football und so lange diese Folge zugehört habt und eigentlich dabei geblieben seid, obwohl ihr eigentlich gar keinen Plan habt, was gerade los ist, dann haben wir noch ganz viele andere Folgen für euch in der Offseason aufgenommen, die alles erklären, wo wir euch so ein bisschen versucht haben abzuholen. Also da könnt ihr nochmal reinhören. Da nochmal für euch den Hinweis. Und falls ihr so lange zugehört habt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt hat Dominik für euch wie immer die letzten Worte.
Class is dismissed.